Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des NFL Fanclub Mock Drafts in Deutschland. Mein Name ist Micho, ich bin heute der Commissioner, ich komme vom Dolphins Drive. Wir haben keinen Pick hier, die Miami Dolphins. Das finde ich auch einen ganz, ganz großen Skandal. Aber es gibt 31 andere Picks und wir haben gerufen und zahlreiche andere Teams sind gekommen. Dafür tausend Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr zum vierten Mal, und ich glaube, dann kann man schon von Tradition sprechen, diesen Fanclub-Mockdraft, diesen großen eröffnen darf. Ja, wir werden hören von den einzelnen Teams, wir werden hören von den Division-Rivalen, jeweils, was da für Meinungen sind. Es gibt Trades im Hintergrund, es gibt Trade-Gespräche. Und wie immer werden wir wahrscheinlich auch diesen Mockdraft zumindest bei uns im Nachhinein auch nochmal analysieren. In all den Jahren habe ich festgestellt, dass wir immer doch schon ziemlich gut waren mit Treffern, vielleicht nicht unbedingt bei den Spielern. Von daher kann ich jedem das nur ans Herz legen als Vorbereitung auf den realen Draft. Wir rutschen jedes Jahr auch näher an den realen Draft heran. Und jetzt möchte ich nicht gerade lange reden, sondern rede direkt mit den Carolina Panthers, die ja an 1 getradet sind. Und die Carolina Panthers sind nicht da. Aber sie haben sich entschieden, was sie picken, und sie haben mir das als Sprachdatei geschickt mit Begründung. Und die werde ich jetzt mal eben einspielen.
Mit dem ersten Pick im NFL Draft 2023 wählen die Carolina Panthers Anthony Richardson, Quarterback Florida Gators. Warum wählen wir Richardson? Ja, andere Prospects sind vermutlich NFL-fertiger und konstanter. Das lässt sich natürlich letztendlich erst im Spielbetrieb herausfinden. Aber Richardson hat wahnsinnig großes Potenzial, einer der besten Quarterbacks in der Liga zu werden. Wir wetten hier auf die unglaublichen Tools, die er mitbringt. Wenn sich Richardson irgendwo entwickeln und sein Potenzial ausschöpfen kann, dann doch wohl bei den Panthers. Wir haben Andy Dalton. Richardson muss also nicht direkt starten und Dalton kann ein Mentor sein, da er weiß, worauf er sich hier bei uns bei den Panthers eingelassen hat. Die O-Line ist jetzt schon solide, was für ein Team, das an erster Stelle im Draft pickt, nicht wirklich selbstverständlich ist. Und der Coaching-Staff. Um Frank Reich, Josh McCown, Jim Caldwell, das wäre alles für Richardsons Entwicklung Gold wert. Und natürlich auch aus Fansicht könnte er, wenn alles so klappt, den Spaß zurückbringen. Ein athletischer Dual-Threat-Freak. Damit kennen wir uns hier in Carolina aus. Insofern, Anthony Richardson ist unsere Wahl mit dem ersten Pick. Keep pounding.
So, also an 1 picken die Carolina Panthers, what a shocker, die Position des Quarterbacks, und zwar Anthony Richardson geht an 1 zu den Carolina Panthers. So, Dominik von den Falcons, hast du mit dem Quarterback gerechnet?
Wow, ey, ich bin jetzt wirklich gerade ein bisschen überrascht. Wir hatten ja wochenlang CJ Stroud irgendwie bei den Panthers auf 1. Jetzt hatte sich die letzte Woche so Bryce Young hinauskristallisiert. Wäre für mich auch ein No-Brainer gewesen, sage ich ganz ehrlich, Young. Richardson überrascht dann doch schon. Kann ich aber ganz gut mit leben, sage ich mal. Klar, er hat ein großes Upside, aber sein Floor ist wirklich auch sehr, sehr niedrig dadurch. Ich glaube, in Carolina, da sehnt man sich einfach nach diesem Typus Cam, der den die jahrelang begleitet hat. Wir Falcons können gut damit leben. Ich bin gespannt, was Tobi da gleich noch zu sagt von den Buccaneers. Ich sehe ihn schon hier frech grinsen. Also bitte gerne, Tobi, sag doch mal
Ja,
was.
Tobi.
Ich bin überrascht und glücklich. Also, das ist ja eigentlich so ein bisschen dieses Dream-Szenario, dass sie danach gehen, wieder so Cam Newton 2.0 probieren. War ein mobiler Quarterback, was jetzt unserer Defense nicht unbedingt so liegt, aber ich glaube halt, Richardson hat mit Abstand das größte Bust-Potenzial von allen diesen Quarterbacks. Das größte Upside auch, ja, aber ich habe nicht so viel Angst vor ihm. Noch nicht. Und ich, daher, er hat auch nicht unbedingt diese Waffen, die er dann vielleicht bräuchte, um scheinen zu können. Daher, ich finde es gut, macht die Division, lässt die Division ein bisschen offener und macht mir nicht so viel Angst für die Zukunft. Stand jetzt.
Ja, und die Texans sind on the clock und können jetzt aus dem Vollen picken. Ich weiß gar nicht, ob sie damit gerechnet haben. Und jetzt deswegen rufe ich mal die Texas Nation mit Toffi. Toffi, habt ihr damit gerechnet oder wolltet ihr nur das nehmen, was übrig blieb?
Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe da komplett anders gedacht und das bringt mich jetzt auch ein bisschen zum Grübeln. Ja, wird spannend, was dann bei uns jetzt rauskommt. Aber mit Anthony Richardson habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet.
Was? Also noch keine Idee jetzt?
Ideen habe ich schon. Ah Gott.
Man sieht schon der erste Pick, und das war der Grund, warum ich ihn auch direkt nicht direkt von Anfang an oder im Vorhinein verkündet habe. Ich habe mir gedacht, dass es da so eine Reaktion geben könnte. Und direkt der erste Pick kann, glaube ich, in den einzelnen War Rooms für viel Chaos sorgen. Wir haben im letzten Draft darüber gesprochen, im letzten Podcast darüber gesprochen, was so Knotenpunkte sind. Und tatsächlich ist der erste Pick direkt, der entscheidet, glaube ich, den ganzen Draftverlauf. Rico hat ja einen Blick auf die Uhr. Bleibt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Rico, der ja leider im Moment für die Cardinals und für die Colts auch picken muss, dass er selbst so ein bisschen rotiert und überlegt, wen er nimmt. Oder ob es tatsächlich Trade Talks jetzt gibt, um nach oben zu kommen. Und ich kann schon mal vielleicht announcen, einen Trade gab es schon mit der Bills-Mafia, mit den Buffalo Bills. Die sind nach oben gegangen, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, aber da werden wir gleich mit Sicherheit mehr zuhören.
Ja, auf 19 bin ich jetzt.
Genau. Okay, ihr seid auf 19 hochgegangen. Toffi, wie sieht's aus?
Pick is in.
Okay, wen pickt ihr?
Houston Texans select Will Anderson, Edge, Alabama. Wow.
Jetzt, ich muss sagen, ich bin geschockt. Okay, also Houston Texans, Will Anderson Jr. von Alabama. Ich würde es verkaufen.
Und für wie viel? Ich wollte 20.000. Das ist natürlich jetzt interessant für die
Welt. Ja, aber erstmal würde ich gerne wissen, was Sarah von den Titans dazu sagt.
Also ich hatte für einen ganz kurzen Moment Angst, dass wir eine starke Division werden mit Bryce Young, aber ich glaube, die Angst muss ich ja jetzt nicht mehr befürchten. Also easy Division-Sieger, würde ich sagen.
Okay, also anscheinend seid ihr zufrieden damit.
Ja, also ich habe... Also generell hätte ich eh schon erwartet, dass Young auf der 1 geht, weil das ist für mich der sinnvollste Pick und anders weiß ich nicht. Und nachdem dann jetzt Young gefallen ist auf 2, war ich eigentlich noch sicherer, dass er geht. Deshalb bin ich sehr happy.
Okay. Vince Aka Daniel von den Jaguars.
Ja, also vorab erstmal den Richardson-Pick killt mich alle. Hätte ich genauso gemacht, wenn ich Panthers-Fan wäre. Das größte Bust-Potenzial sehe ich in einem anderen QB. Jetzt hat mich Toffi aber tatsächlich komplett kirre gemacht, weil ich sowas von mit Young gerechnet habe. Sage mal Glückwunsch an die Texans. Ihr werdet noch ein paar Jahre irrelevant sein.
Oh, ein kleiner Spaß. Toffi war aber gerade eben so geschockt, dass er gar nicht die Texas Nation vorstellen konnte. Möchtest du das noch nachholen?
Ja, kann ich gerne machen.
Während dann die Cardinals on the clock sind, Rico, du überlegst ja selber, was passiert.
Ich bin von der Texas Nation. Uns gibt es jetzt schon seit 3-4 Jahren. Haben wir uns zusammengefunden, haben auch mit Heads of To The Bull einen eigenen Podcast. Und ich hatte schon vor der Aufnahme gesagt, unser Podcast wird von unserem Longsnap eingesprochen, weil wir es aktuell nicht so mit Face of the Franchise haben. Die sind alle entweder doof oder... Naja, weg. ich würde auch gerne noch meinen Pick begründen, weil...
das hast du vorhin auch nicht getan, genau.
Genau, das würde ich noch nachholen. dadurch, dass wir jetzt mit DeMeco Ryans halt einen neuen Headcoach haben, der auch einen 6-Jahres-Vertrag hat, hat er halt auch noch Zeit. Und ich sehe von den aktuellen Quarterbacks keinen, der uns so begeistert. Und ja, Young, die Größe, es wird viel geredet. Wir haben einen Headcoach von der Defense, von der defensiven Seite. Und da würde ich dann auch gerne als erstes noch die Defensive aufputzen. Ich sehe das jetzt auch gar nicht so abwegig. Und um den Division-Gegnern da mal ein bisschen mehr auf den Sack zu gehen. Und ja, wir haben halt noch ein paar Jahre Zeit. Und auch im kommenden Draft 2 First-Round-Picks dank der Browns. Deswegen halt dieser Pick und wir bauen erstmal das Gerüst für unseren jungen Quarterback um.
Okay, an 3 wären jetzt die Arizona Cardinals dran, im Normalfall. Ich weiß nicht, ob es schon einen Trade gibt. Es hatten, also leider, die Bird Gang konnte leider nicht genau sagen, ob sie jemanden schicken. Es hat nicht funktioniert und deswegen wird Rico den Pick übernehmen vom Dolphins Drive. Rico, bist du soweit oder bist du noch in Trade Talks?
Uno momento, por favor. Es ein paar Sekunden.
Okay, das hört sich so an, als wäre es gerade heiß im War Room der Cardinals. Das ist immer so ein bisschen das Problem an der Stelle natürlich. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wenn er sagt, einen Moment, wird es hoffentlich nicht so lange dauern. Aber man kennt das ja auch beim Draft, wenn die Leute immer bis auf den letzten Augenblick warten, allein schon, um die Teams danach zu verunsichern. Ja, ich sehe aber noch nicht einen Trade wirklich drin, glaube ich. Also scheint da noch was. Ist die Frage, geht jetzt jemand hin und will unbedingt an 3, weil Young und Stroud sind an 3 noch verfügbar. Ich glaube, es gab viele Teams, die damit gerechnet haben, dass keiner von beiden mehr an 3 verfügbar ist. Das kann so ein Draft ordentlich durcheinander wirbeln. Das ist jetzt die Spannung, was passiert.
Ja, also wir haben noch ungefähr eine Minute laut Draft Clock. Also time is running, ja. Jetzt weiß ich, wie Tobi sich jedes Jahr fühlt, wenn der das für mehrere Teams macht. Das ist auf jeden Fall eine wilde Angelegenheit.
Also was wir immer hatten, vielleicht müssen wir gucken sogar, ob demnächst die Leute nicht sogar zu zweit kommen. Es war immer mal die Idee, dass man hier im Mockdraft sogar Interviews zwischenschaltet oder Einblicke aus den War Rooms. Ich glaube, das wirkt aber gerade, wenn es Trade gibt, zu hektisch im Moment. Also müssen wir wirklich überlegen, ob wir es demnächst irgendwann ganz groß mal aufziehen.
Ja, wir treffen uns dann einfach irgendwo in einer riesen Halle und
genau, wir mieten eine Halle.
Breiten das Draft Day-mäßig auf, ja. Brauchen dann auch die Fans, die bei den einzelnen GMs vor der Tür stehen.
Ich gebe zu, ich hätte da echt Lust zu, alle Teilnehmer des Mockdrafts dann auch irgendwann so zu treffen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass es einen Trade geben könnte.
Es gibt auch einen Trade, tatsächlich.
Wow. Ich ahne welchen, beziehungsweise jeder kann es hier, glaube ich, schon sehen.
So, das dürfte hinkommen. Also, die Tennessee Titans sind on the clock. Und zwar für den First Round, also First Round Swap, First Round nächstes Jahr und den Third Round in diesem Jahr geht der Pick Nummer 3 an die Tennessee Titans. Und damit ist Sarah on the clock.
Ja, Sarah, ich denke, und, du hast Trade gemacht, um Panther zu holen, oder?
Ja, definitiv. Das war mein Plan. Wir haben nämlich keinen. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte mit meinem Pick natürlich Bryce Young. Wenn der Kollege noch an Nummer 3 da ist, dann kommt er nach Nashville definitiv.
Kannst du den Pick noch näher erläutern? Warum Bryce Young? Warum nicht Stroud? Warum der Uptrade? Seid ihr mit Tannehill nicht mehr zufrieden?
Also ich glaube, Tannehill kann definitiv noch dieses Jahr spielen. Ist kein Muss, aber er kann. Aber wenn du dann jemanden hast wie Bryce Young, der einfach der beste Quarterback stand jetzt. Also ich meine, er hat natürlich das krasse Potenzial, aber rein vom jetzigen Stand ist Bryce Young einfach faktisch der beste Quarterback in diesem Draft. Und er kann zu einem werden seiner ganzen Generation, meiner Meinung nach. Also du hast eigentlich nahezu keine Weaknesses, außer vielleicht deine Größe, okay, und dein Gewicht. Aber ich finde, als Quarterback ist das letztendlich weniger schlimm als bei möglichen anderen Positionen. Und das kann man sehr gut kompensieren. Und wenn die Titans jetzt endlich ihren Franchise-Quarterback haben für die nächsten 10 Jahre mit Bryce Young, was ich sehen kann, der auch werfen kann, was wichtig wird, gerade um Henry ein bisschen zu entlasten, dann nehmen wir den.
Oh, die Jaguars. Was sagt ihr denn jetzt dazu?
Bin ehrlich gesagt jetzt nicht überrascht, nachdem Sarah schon auch in den Chat geschrieben hatte, die Titans wollen hoch. War das für mich klar. Ich sehe dieses Potenzial in Bryce Young nicht so, dass er jetzt für die nächsten 10 Jahre plus ist. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Quarterback, vermeintlich auch der am meisten Pro-Ready ist. Man kann ihm nur wünschen, dass er dieses Jahr dann noch nicht spielen muss, weil die Titans O-Line doch sehr löchrig ist. Mit seiner Statur vermeintlich könnte das schnell böse werden. Wie gesagt, ich sehe andere Quarterbacks höher als Young, aber wir werden sehen, was passiert in der Division. Könnte ja spannend werden mit 2 jungen Quarterbacks, die dann sich irgendwann duellieren.
Profi, warum waren die Texans jetzt cleverer als die Titans, deiner Meinung nach?
Also ich kann Gründe liefern, warum wir weder Stroud noch Young gepickt haben. Bei Young habe ich wirklich dieses physische Problem. Er ist wirklich das kleinste und leichteste, was wir haben. Und man braucht als Quarterback doch ein bisschen Physis. Ich meine, KD Trades, die hat spielerisch, sind vollkommen nice, aber ich brauche es nicht, wenn er innerhalb des Rookie-Vertrages schon 3-mal kaputt ist. Und bei Stroud ist das mehr so eine persönliche Sache. Wenn danach bei Interviews gefragt wird, wer seine Vorbilder sind und er dann Leute wie Deshaun Watson nennt oder Michael Vick, oh, da bin ich aber komplett raus. Das ist nicht unsere Riege und Houston versucht doch wirklich Leute ohne Off-Field-Issues da reinzuholen. Ich meine, was sie daraus entwickelt, haben wir ja leider gesehen. Deswegen sind die beiden Quarterbacks bei uns raus. Wir haben noch die Zeit, wir sind da relativ entspannt.
Sportlich, was sagst du zu dem Pick der Titans dann, rein sportlich gesehen?
Ach, macht voll Sinn. Also, dass man vor die Colts gesprungen ist, mega wichtig, gerade mit auch noch einem jungen Jaguars QB, der auch nicht unbedingt schlecht ist, muss man doch zugeben. Jetzt auch einen jungen Quarterback zu holen, der Tannehill beerben kann, macht durchaus Sinn. Also, ja, also Top-Pick, super hochgetradet. Ich denke mal, die Titans werden jetzt wahrscheinlich dann noch den anderen, die Colts werden noch den anderen Quarterback nehmen. Und damit ist unser letzter Platz in der Division sicher und wir nähern uns den nächsten First Overall Pick, wo wir dann einen entspannten Quarterback holen können.
Ja, Sarah, du hast aber gerade eben so ein bisschen auch wieder vergessen, dich selbst beziehungsweise die Titans Community vorzustellen. Möchtest du das auch noch nachholen? Dann kann Rico in Ruhe den Pick für die Colts vorbereiten.
Sehr gerne. Ja, ich war so nervös, wenn man schon seinen Lieblings-Quarterback bekommen kann, dann hat das Priorität. Ich bin Sarah. Ich kümmere mich sozusagen um Titans.Germany. Ist so ein bisschen neben der Arbeit einfach mein Interesse ein bisschen auszuleben und da einfach die Titans-Community irgendwie so ein bisschen an die Hand zu nehmen in Deutschland, was ja nicht so vertreten ist. Ich meine, wir sind wenige, dafür aber eigentlich ganz cool und ich habe das Gefühl, wir werden auch langsam wieder mehr. Und wenn ich das nicht tue, dann arbeite ich bei The Zone, bin da auch viel in der NFL unterwegs und habe mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht, kann man sagen, was ganz schön ist.
Ich glaube, da träumen so einige von. Rico, du bist mit den Indianapolis Colts on the clock. Auch die wussten nicht, ob sie jemanden schicken konnten, aber picken die Colts?
Natürlich picken die Colts. Und ich denke, das weiß ich nicht, ich pauen ja so ein bisschen den Table, weil ja, vielleicht wäre CJ Stroud hier die bessere Wahl nach Konsens, aber Ich gehe mit an 4 mit Will Lewis, Kentucky. Ja, passt halt irgendwie zu den Colts. Und ja, ich hab's ja bei uns schon mal gesagt. Will Lewis, Indianapolis Colts, das ist, weiß ich, es fühlt sich einfach richtig an. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das wird man dann, denke ich, später erst sehen. Aber ja. Genau. Ja. Und damit sind die Seattle Seahawks on the clock. Sind
on the clock, aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir ja die Division fast voll, die allesamt relativ weit vorne pickt. Wie sieht's denn aus, Toffi? Colts?
Ja, also war klar, dass ich einen Quarterback holen, so ist es nicht. Also das könnte man sich ja auch nicht so wirklich angucken. Ja, Will Lewis hätte ich ein bisschen weiter hinten gehabt. Also ich hätte jetzt doch schon gedacht, wie ich schon erwähnt hatte, dass man auf CJ Stroud geht. Aber wenn man das so einschätzt, ist, glaube ich, Stroud der höhere, wenn man so dieses das in Tiers klassifiziert. Aber wenn die Colts was in Will Lewis sehen, dann können sie gerne mit ihnen gehen. Ja.
So, und die Jaguars haben jetzt Angst vor den Colts, richtig?
Total. Ich mache mir in mein Höschen. Für mich an der Stelle tatsächlich nicht nachvollziehbar. Je mehr ich über Will Levis lese, oder ihr sprecht ihn Lewis aus, desto mehr bin ich der Meinung, dass er in anderen Draft-Classes nicht mal in der ersten Runde gehen würde. Ja, er hat die Physis, er hat prinzipiell auch den Arm, aber ist in der Pocket selbst sehr unruhig. Die Completion Rate selbst in der clearen Pocket nicht besonders gewesen. Ja, durchaus Turnover-Maschine, auch Potenzial für Turnover-Maschine. Nee, also jetzt mal abseits von Strouds Aussagen, welche 100%ig mit Stroud gegangen. Deswegen macht es mir keine Angst und es ist völlig okay so.
Okay, so, jetzt haben wir eine Division abgehandelt. Springen wir zur nächsten Division. An 5 sind die Seahawks dran. Henry, magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, servus zusammen in die Runde. Ja, Henry hier von den German Seahawkers. Ich denke, die meisten kennen unseren Fanclub. Es gibt jetzt auch schon seit einigen Jahren. Wir machen auch einen Podcast, Ballhawks, da bin ich auch am Start. Wir haben eine Website, da machen wir auch gerade zum Beispiel Draft Coverage und stellen so ein paar Prospects auf unterschiedlichen Positionen vor. Genau, wir sind ein recht großer Fanclub, haben über 2000 Mitglieder inzwischen. Und ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Jetzt zu dem Pick an Nummer 5. Ich glaube, die meisten erwarten jetzt von mir, dass, oder die meisten vielleicht auch Seahawks-Fans, aber auch außerhalb der Seahawks-Community erwarten jetzt, dass ich wahrscheinlich einen defensiven Spieler picken werde. Gerade Jalen Carter sehe ich da ja, der einem so ein bisschen ins Gesicht schreit, dass man ihn nehmen soll. Tatsächlich glaube ich aber, dass so ein Spieler wie Jalen Carter, wenngleich der wahrscheinlich der beste Spieler im Draft ist, rein aus der Sicht des Talents her, möglicherweise gar nicht auf dem Board der Seahawks ist. Also John Schneider hat jetzt im letzten Draft, aber auch in Interviews seitdem immer wieder betont, wie wichtig es ihnen halt ist, gerade so auf den Charakter der Spieler zu achten. Und gerade mit diesen ja wirklichen Off-Field-Issues bei Carter, mit den Fragezeichen, wo wir jetzt nicht so diese Einblicke haben, kann ich mir halt gut vorstellen, dass die Seahawks dieses in Anführungsstrichen Risiko halt an fünfter Stelle nicht eingehen wollen und ihn tatsächlich da gar nicht berücksichtigen. Tatsächlich werde ich jetzt auch Quarterback gehen und CJ Stroud an der Stelle nehmen, aber ich begründe es auch noch mal ein bisschen. Zunächst mal ist ja so, klar, die Seahawks haben Geno Smith, einen Quarterback, der noch 3 Jahre Vertrag hat. Andererseits ist es aber auch so, dass wir da halt direkt nach Jahr 1 eigentlich schon ein Out haben. Und für mich ist es so aus Franchise-Sicht der absolute Cheat-Code, was Salary Cap technische Sachen angeht, ist halt ein Rookie-Vertrag auf Quarterback. Und wenn dann ein Spieler wie CJ Stroud eben noch da ist, der schon wirklich sehr, sehr weit ist, der mit Abstand der akkurateste Quarterback ist und auch ja doch noch einiges an Potenzial mitbringt. Da muss man den fast nehmen. Er hat halt viel niedrigere Cap-Hits als Geno Smith und könnte dann halt für die nächsten 4-5 Jahre zumindest auch den Rookie-Vertrag einen absoluten Mehrwert für Seattle bieten. Ich glaube, der wird manchmal schlechter gemacht, als er eigentlich ist, weil er ist halt kein so ein spektakuläres Prospect wie jetzt beispielsweise Anthony Richardson und wird wahrscheinlich auch nie der Top-3-Quarterback, sage ich jetzt mal, werden. Aber das sehe ich beispielsweise auch bei Bryce Young nicht, dass der mal ein Top-3-Quarterback wird. Das sehe ich tatsächlich fast nur bei Anthony Richardson. Und Stroud ist halt auch ein recht sicheres Prospect aus meiner Sicht, auch weil er halt in diesen Umständen war bei Ohio State, nicht so viel außerhalb der Struktur kreieren musste, aber er hat halt auch gezeigt, dass er es durchaus kann. Und ich sehe so seinen Best Case so bei Top 5 bis Top 7 Quarterback. Und wenn er das tatsächlich wird, dann ist das hier, glaube ich, ein richtig, richtig guter Pick für die Seahawks. Und deswegen nehmen die Seahawks an 5 CJ Stroud.
Okay, also 4 Quarterbacks in den ersten 5 Picks. Ich darf mich ganz besonders freuen, Frank als Vertreter der 49ers begrüßen zu dürfen, denn die 49ers haben ja keinen First-Round-Pick und trotzdem ist er bereit gewesen, hierher zu kommen und die Picks der Division-Rivalen mitzubewerten und seinen Kommentar abzugeben. Also, CJ Stroud, kommt zu euch in die Division. Was sagst du, Frank?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde und natürlich bin ich auch gerne wieder im Start. Ich musste letztes Jahr ja leider absagen, weil ich da gerade umgezogen bin an dem
Wochenende. Aber ganz kurz, da du keinen eigenen Pick hast, darfst du dich jetzt in dem Rahmen natürlich auch vorstellen.
Das kann ich gerne machen. Also ich bin der Frank von den 49ers Germany, auch mit Podcast am Start, Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast mit Homepage 49ersgermany.com und so weiter. Also das Übliche, man kennt sich ja hier untereinander schon und schön wieder hier zu sein. Ein für mich doch etwas überraschender Pick. Ich hätte tatsächlich auch eher in Richtung Jalen Carter oder auch in einen anderen Pass-Rusher mal geschaut, weil Edge ist nicht so die Stärke von Seattle. Ich hätte in Richtung Tyree Wilson vielleicht geschaut. Ich kann den Stroud-Pick verstehen, obwohl da gerade in den letzten Tagen ja auch so einiges an Bedenken rumgekommen ist, was da so in neuerdings mit dem S2 Cognition Test, der so die Reaktionsfähigkeit von Quarterbacks neu messen soll, da rausgekommen ist. Da ist er ja dramatisch abgestürzt und das geht auch auf vielen Draftboards gerade so. Also die Umfragen sind ja da so gerade geleakt worden oder die Ergebnisse. Und da ist Stroud mit 18% aber dermaßen auf die Glocke gefallen, dass das echt schwierig ist, während Bryce Young mit 98 oder Will Levis mit 93% da durchgegangen ist. Muss man schauen, wie sich diese Bewertungskriterien in den nächsten Jahren da entwickeln. Aber grundsätzlich Stroud sicherlich eventuell ein sicheres Prospect, obwohl ich bei Ohio State Quarterbacks in der Liga in den letzten Jahren auch grundsätzlich nicht überzeugt gewesen bin.
Gut, so viel dazu.
Darf ich dazu sonst noch was dazu sagen, zu diesem S2-Test? Also ich habe da letztens auch ein Interview von dem Gründer dieser Firma mir angehört und er hat halt gesagt, dass diese geleakten Informationen, so diesen Tests, dass die zum Teil gar nicht der Wahrheit entsprechen. Also wir können uns gar nicht erstens darauf verlassen, dass diese 18% bei Stroud stimmen und zweitens sollten wir da, glaube ich, als Public quasi vorsichtig sein, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, weil wir halt keine gesicherten Daten erstens dazu haben. Wir haben nicht die Einblicke zu allen Tests, die jemals gemacht wurden und vor allem auch nicht den Zusammenhang, wie sich das halt translated dann aufs Feld, je nachdem, wie man eben bei diesem S2-Test abgeschnitten hat. Deswegen gerade diese Schlüsse, die liest man ja immer wieder auch auf Twitter, dazu ziehen, aufgrund solcher geleakten Infos von den Tests, wo wir gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, jetzt gerade fürs Quarterback-Spiel, da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein. Also da würde ich halt CJ Stroud verteidigen wollen, weil das gerade auf Twitter auch rumgeht und ich es halt nicht wirklich verstehen kann.
Wenn ich da auch noch mal kurz was zu sagen darf, dann dürfen wir uns eigentlich gar nicht mehr weiter über irgendwelche Draft-Prospects oder irgendwas unterhalten, weil wir sind nie bei Interviews dabei, wir sind nie bei medizinischen Untersuchungen dabei. Man bekommt niemals völlige Informationen, die die Teams alle haben. Das ist halt alles nur so ein Puzzle und in vielen Dingen reicht es schlichtweg und ergreifend, wenn irgendwo irgendwas geleakt wird und eigentlich der Draft-Stock von einem Spieler geht dramatisch runter. Vor Jahren ist einfach mal eine falsche Herzgeschichte irgendwo bekannt gegeben worden und ein Michigan-Spieler ist der eigentliche Top 5 gesehen worden, ist nachher in die fünfte Runde gefallen. Diese kleinen Leaks reichen oftmals, um eigentlich eine NFL-Karriere ganz schnell zu zerstören. Was da dran ist und was in einer Transformation danach draus wird, ist eine ganz andere Frage. Dieser Test ist völlig neu, da gebe ich dir vollkommen recht. Aus dem letzten Jahr ist nicht viel zu diesen Tests rausgekommen. Nur, dass interessanterweise unser jetzt verletzter Quarterback Brock Purdy da wohl sehr, sehr gut abgeschnitten haben soll. Ob das dann tatsächlich auf dem Feld irgendwelche Auswirkungen hat, dafür ist dieser Test noch viel zu neu und viel zu früh.
Genau, also du sagst ja schon, ich bin da ja zum Teil bei dir. Sowas können wir halt, was so Interviewgeschichten, solche Intelligenztestgeschichten oder auch gesundheitliche Geschichten angeht, das nehme ich halt gar nicht in meine Evaluation mit rein, weil wir da halt viel zu weit weg sind. Das können halt nur die Teams besser machen und deswegen spielt das gerade auch bei den Pickets für mich zumindest keine Rolle.
Da habe ich ja grundsätzlich gesagt, den Pick kann ich durchaus verstehen, gerade als Nachfolger. Wer weiß, wie oft Geno Smith diese hervorragende Saison auch noch wiederholen kann, hat in seiner Karriere davor ja auch oftmals gezeigt, dass er es auch anders hinbekommen kann als nach der sehr, sehr guten letzten Saison. Und so hätte man den Quarterback für die Zukunft, wenn der an diese Position fällt, kann ich den Pick durchaus nachvollziehen.
So, dann rufe ich jetzt nach dieser Diskussion tatsächlich die Detroit Lions, die jetzt schon eine Weile on the clock sind und bestimmt ihren Pick schon haben, oder?
Ja, absolut. Hi, David mein Name. Ich bin vom Rudelgebrüll-Podcast und es gibt es seit knapp 2 Jahren. Und es gibt bei den Lions noch keinen wirklich offiziellen Fanclub, aber der ist in der Mache. Von daher gibt es nur uns als Podcast. Die Detroit Lions wählen an Nummer 6 Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia. Was Henry vorher gesagt hat zu Carter, kann ich natürlich nachvollziehen. Die Off-Field-Concerns sind da sehr groß. Die Lions kennen sich ja aktuell gerade mit Off-Field-Concerns ganz gut aus. Aber ich denke, dass da Brett Holmes und Dan Campbell ihre Due Diligence gemacht haben an der Stelle und ist Jalen Carter für mich der vom Talent her eigentlich der beste Prospect in diesem Draft ist, einen wahnsinnig guten Druck auf den Quarterback ausüben kann. Jalen Carter zusammen mit Aiden Hutchinson und einem Romeo Okwara in der D-Line, glaube ich, wird sehr, sehr unangenehm für die Gegner werden. Und freue mich drauf, weil auch tatsächlich dann mit dem besten Prospect auch ein Need bei den Detroit Lions bedient wird.
Also Jalen Carter, Defensive Interior, Georgia, geht an 6 zu den Detroit Lions und dann rufe ich da die Packers. Packers, Tobi.
Ja, das ist, was sagt natürlich, ihr? Das ist natürlich sehr bescheiden aus unserer Sicht, aber wenn man da die Lions sieht und wie sie aufgestellt sind, ist das der logischste und vor allem vielleicht auch der beste Pick, den man hätte machen können. Und ja, das untermauert wahrscheinlich die Ambitionen der Lions, die Division gewinnen zu wollen, zu können und fast zu müssen.
Zu müssen. Ah ja. Okay. So. Dann sind jetzt tatsächlich die Raiders on the clock. Haben ja all die Jahre durchaus mal mit überraschenden Picks geglänzt. Ja, wer ist von den Raiders da?
Ja, ich, der Rico. Ja. Rico. Na, langjähriger Raiders-Fan.
Willst du den Raiders-Pick übernehmen jetzt? Hier ist doch jemand für die Raiders.
Ach, habe ich das übersehen?
Ja. Ich habe doch jemanden von den Raiders gehört, als ich angerufen habe.
Ach Mensch, das tut mir leid, weil ich habe Zoom klein, deswegen habe ich es nicht gesehen. Mea culpa, aber dann sind die Raiders dran.
Nee, sehr gerne. So in den vergangenen.
Die ist gespalten und hätte möglicherweise sogar einen Trade haben wollen.
Ja, also erstmal grundsätzlich für den Pick der Raiders zu übernehmen von anderen Teams, das wäre in der Vergangenheit wahrscheinlich eine ganz gute Idee gewesen, so wie wir gedraftet haben in den letzten Jahren, gerade was die First Rounds angeht. Vielleicht erstmal Servus von meiner Seite, Daniel vom Red Zone Football Podcast, also kein dedizierter Fan-Podcast, sondern ein Podcast, der sich mit allem rund um die NFL eben beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch unsere Lieblingsteams. Bei mir sind es eben die Raiders, wenn auch chronisch erfolglos. Und bei meinem Kumpel Mike sind es die Giants. Und ja, also vielleicht nochmal kurz in eigener Sache, wenn ihr uns irgendwo hören wollt. Red Zone Football Podcast bei Spotify oder sonst wo ihr hört. Und bei Insta findet ihr uns auch bei redzone.live. Ja, jetzt gucken wir mal. Es waren gerade eben ja, glaube ich, noch so ein paar Ideen, ob es oder Möglichkeiten, down zu traden, was bei den Löchern in unserem Roster, glaube ich, ganz angenehm war. Aber ich glaube, das war vor allem auf Jalen Carter noch bezogen, wenn ich das gesehen habe, der ja jetzt nicht mehr an Bord ist. Von daher habe ich jetzt, glaube ich, kein Angebot, runter zu traden und würde diesen Pick dann machen und kann ihn auch sehr, sehr gerne machen, weil für mich der noch mit leichtem Abstand beste Cornerback zur Verfügung steht, und das ist Devon Witherspoon von Illinois, den ich jetzt für die Raiders hier an 7 picken würde.
Devon Witherspoon, Illinois, geht an 7 zu den Raiders. Magst du den Pick auch noch kurz erklären, warum, wieso?
Ja, also es gibt für mich 2 Cornerbacks, die so ein bisschen herausstechen. Das ist einmal Witherspoon und das ist einmal Christian Gonzalez. Das wäre jetzt auch meine B-Variante gewesen. Gonzalez ist so ein bisschen, was die Maße angeht, prototypischer, hat aber, glaube ich, was ich auf Tape bisher von ihm gesehen habe, Witherspoon einfach noch mal ein bisschen weiter. Der ist zwar ein bisschen undersized, aber der spielt so aggressiv, der spielt so mit so viel Power, und der ist, glaube ich, ein Difference Maker oder kann ein Difference Maker sein in der NFL. Die Raiders auf Cornerback, wenn man mal im Slot Nate Hobbs außen vor lässt. Ja, wann hatten sie das letzte Mal einen guten Cornerback? Und wir müssen da einfach zulegen auf jeden Fall. Die einzige andere Option, das Upside gewesen, vielleicht Tyree Wilson nochmal einen weiteren Edge-Defender reingehen, weil ich an Chandler Jones nicht mehr so richtig glaube. Aber Witherspoon, wenn das Board so wirklich fällt, nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, werde ich mich nicht beschweren. Und dann müssen wir Quarterback wahrscheinlich dann auf nächstes Jahr verschieben, wenn dann Williams oder May oder wie auch immer in Reichweite sind. Das schauen wir dann mal.
Dann rufe ich da zu der Meinung erstmal den aktuellen Super Bowl Champion, die Chiefs, auf.
Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Pick gewesen von den Raiders. Ich glaube, das Board ist nicht so gefallen, wie man sich's gewünscht hat. Von daher mit Witherspoon dann noch mitzunehmen, kann man nicht klagen. Auch wenn ich glaube, dass man schon auf einen Quarterback oder ja auf einen der beiden Jalen Carter oder Anderson geschielt hat. Aber ja, ich glaube, gegen die Chiefs und auch gegen Russell Wilson und Justin Herbert brauchst du immer Coverage-Fähigkeiten, und ist kein schlechter Pick auf jeden Fall.
Was sagen denn die Chargers dazu?
Ja, servus, hi. Der logische Pick, wenn man sich das Board angeschaut hat, war, ja, wie er schon gesagt hatte, Daniel, Witherspoon oder Gonzalez, was anderes hätte mich jetzt schon stark schockiert. Sie brauchen definitiv einen Corner, haben jetzt einen potenziellen Lockdown-Corner. Schade für uns, gut für die Raiders. Aber wie gesagt, für mich logisch nachvollziehbar und wenig schockierend.
Okay, dann dürfen die Falken jetzt on the clock sein.
Wunderbar. Finde ich gut. Finde auch schön, wie das Board gefallen ist. Waren ja ein paar Schocker am Anfang dabei. Ich stelle mich gerne erstmal vor. Atlanta Falcons Germany. Wir haben jeden Dienstag live unseren Podcast auf YouTube. Den kann man dann natürlich später auch nachhören auf allen bekannten Streaming-Plattformen, die man so kennt. Aktuell gibt es bei uns auf der Homepage ganz, ganz viel Wissen um die aktuellen Prospects. Die macht unser Kevin aus unserer Community. Der hat in jeder Runde 4 oder 5 Artikel pro Runde geschrieben. Kann man sich sehr, sehr gut reinlesen, auch wenn man nichts mit den Falcons zu tun hat. Zu unserem Pick möchte ich vorneweg sagen, ich bin gerade auf unserem Discord-Server unterwegs. Ich habe das hier alles so ein bisschen live dort geteilt, was passiert ist. Habe dort jetzt abstimmen lassen, was wir auf 8 nehmen wollen. Bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich hätte wahrscheinlich genau dasselbe gewählt, wie das, was unsere Community jetzt hier gerade gewählt hat. Auch wenn ich so ein bisschen auf Miles Murphy so ein bisschen bin, seitdem ich von Tobi da was Nettes gehört habe in seinem Podcast, wie er über ihn gesprochen hat. haben wir uns dann doch jetzt für Tyree Wilson entschieden als Edger. Einfach, um ein physisches Monster zu haben in unserer Line. Und ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Er hat genug Veterans jetzt um ihn herum. Das hat Terry Fontenot, unser General Manager, bewerkstelligt, die ihm noch weiter unter die Arme greifen können. Und er vom Typ Spieler ist genau das, was uns fehlt, einfach im Team. Jemand, der den Quarterback, den gegnerischen Quarterback penetrieren kann, Hurries erzielt, lange Arme hat. Und ich freue mich einfach drauf. Wir brauchen das als Falcons. Wir sind es gar nicht gewohnt, dass unsere Defense irgendwelche Sacks oder Quarterback-Hurries generiert. Ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, ich habe meine Community damit jetzt auch zufrieden gemacht oder eher gesagt unsere Community, und bin gespannt, was meine Division hier noch zu sagen hat.
Ja, dann rufe ich mal die Bucks.
Guter Pick, kann man nichts gegen sagen. Ich finde die Kombo mit Calais Campbell halt auch richtig, richtig schön, weil Calais Campbell ist ja vom Typ her sehr relativ ähnlich. Auch ein größer, breiterer Typ, der in der Viererfront Outside spielen kann, aber auch dann mal, wenn du ein bisschen kleiner, schneller aufstellst, Inside gehen kann. Das kann Wilson auch, und der ist hybrid einsetzbar. Also, wie gesagt, Vierer Outside, wenn du eine Dreiermann-Front vorne spielst, kann der Inside-Pressure erzeugen. Und Inside-Pressure ist auch das, was du brauchst in der jetzigen NFL. Kurzer Weg zum Quarterback, schnell durchkommen, und er bringt die physischen Maße halt mit, um so einen Guard einfach zu dominieren. Aufgrund von Armlänge ist er ganz schnell drüber und dann halt da auf die Power. Also ja, und er muss halt nicht sofort Day One die Nummer 1 sein, weil da außenrum viel gemacht wurde, wie Dominik so schön gesagt hat.
Und an 9 sind jetzt die Chicago Bears on the clock.
Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich und ist nicht zu laut.
Nö, alles.
Ich bin Arne von der German Bears Cave e.V. Wir sind jetzt auch ein relativ neuer oder junger Verein, Fanclub. Letztes Jahr im März gegründet. Und das machen wir momentan. Wir haben sehr viel auf unserer Webseite german-bears-cave.de zu unseren Free Agent Acquisitions geschrieben und haben auch einen Podcast, der nennt sich Into the Bears Cave, wo ich und zwei andere noch einfach quatschen über die Bears und was sie so machen, bisschen auch über andere Teams, unsere Division hauptsächlich hier und da, und kommt demnächst auch eine Folge zum Draft davor und dann auch danach, so eine kleine Live Reaction. Und ja, in unserem Pick habe ich auch schon lange nachgedacht. Ich habe in anderen Mock-Drafts hier häufiger auch Peter Skoronski genommen, aber ich tue mir da schwer. Weil wir brauchen auf jeden Fall Protection für Justin Fields, und aber Skoronski ist für mich eher doch, also ein Guard, aufgrund vor allem seiner Armlänge, und deswegen ist mein Pick hier Paris Johnson Jr., Ohio State University.
Paris Johnson Jr., Ohio State Germany. Kannst du kurz erklären, warum gerade er?
Er ist zwar ein Developmental Spieler, ja, muss man sehen. Er hat aber einfach viel Gutes, was er schon mitbringt. Er ist für mich auch der beste Tackle oder beste Left Tackle im Draft. Wir haben zwar einen Left Tackle letztes Jahr in der 5. Runde genommen. Der hat sich gar nicht schlecht geschlagen. Ihm hat aber doch so ein bisschen gefehlt in der Technik. Ihm hat es ein bisschen gefehlt im Anchor und in der Stabilität dann auch, vor allem gegen Bull Rush. Und da ist Paris Johnson besser, vor allem auch, dass er schnell recovert, er hat gute Füße, ist deswegen für mich auch hier technisch gesehen einer der beste Tackle, kann aber doch noch ein bisschen an sich arbeiten, ist aber, denke ich, eine wichtige Stütze für Fields, und die beiden kennen sich auch aus dem College. Deswegen ist da, denke ich, sehr viel mitgeholfen.
Gut, dann frage ich mal die Lines. Paris Johnson Jr. gegen Jalen Carter.
Ja, also zuerst mal Position absolut, denke ich mal, richtig bedient von den Bears an der Stelle. Man muss Justin Fields, jetzt wo man ihm Waffen gegeben hat, natürlich auch ein bisschen protecten. Und dann kann er vielleicht auch mal öfter die Arme anstatt seine Beine einsetzen. Ob jetzt Peter Skoronski oder Paris Johnson Jr. da die richtige Wahl war, ja, ich kann die Bedenken verstehen aufgrund der Armlänge. Andererseits hat Skoronski in fast 500 Pass-Blocking-Snaps nur insgesamt 6 Pressures zugelassen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber ich denke insgesamt, ja, die richtige Wahl für die Bears. Und wird interessant sein, ob die O-Line dann doch der anderen, also der D-Line der Lions dann standhalten kann.
Was sagen die Packers dazu?
Ja, ich sag mal, das ist ein offensichtlicher Pick, ein offensichtlicher Need und ja, man braucht so viel Material, um seine beiden Running Backs zu beschützen, wie es irgendwie geht und ja, da ist auch Paris Johnson mein Top-Tackle in diesem Draft und ja, kann ich absolut nachvollziehen.
So, und dann wären jetzt die Philadelphia Eagles an 10 dran. Leider ist der Vertreter der Philadelphia Eagles nicht da, deswegen darf meine bezaubernde Assistentin Rico wieder rein.
Doch, er ist da.
Ach, Entschuldigung. Ups. Ups, dann
habt
ihr mir das falsch eingesetzt. Ja, dann herzlich willkommen. Ich glaube, das freut Rico. Und uns erst recht. Also mich erst recht und ich glaube auch unsere Zuhörer. Ja, stell dich mal kurz vor.
Ja, grüßt euch, Carsten hier von Eagles Germany. Die meisten kennen mich ja schon. Ich kann nur leider mein Bild nicht anmachen. Ich bin mobil nur anwesend.
In Anführungszeichen. Wir nehmen eh nur den Ton auf. Alles gut.
Alles klar. Ich war sogar schon Trade Talks hier und da. Der Jalen Carter Pick der Lions hat mich jetzt ein bisschen gecrashed. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut. Dafür lief das Ganze ja jetzt auch, ja, ich sag mal, in Sinn der Eagles. Ich hätte den Pick 10 auch gerne weggegeben. Es gab jetzt kein Interesse. Aber so wie jetzt der gerade letzte Pick war, nein, Bijan. Es gibt Gerüchte, dass ein gewisser Derrick Henry in Verhandlungen mit den Eagles ist. Von daher gehen wir nicht auf Running Back und nehmen jetzt natürlich, da wir unseren Starting Right Guard verloren haben, Peter Skoronski.
Peter Skoronski an 10 zu den Philadelphia Eagles. Aber du hast jetzt gerade gesagt, von wegen, ihr seid an Derrick Henry interessiert. Habe ich das richtig verstanden?
Es gibt offizielle Rumors. Ja.
Sarah, weißt du irgendwas darüber? Darf ich dich da mal einfach zu fragen?
Ja, kannst du gerne machen. Ich habe von den Rumors auch gehört, die wurden aber schon alle wieder widerlegt. Also da ist letztendlich nichts Wahres dran. Und ich wurde von den Experten und glaube ich auch teilweise fährt, dass es nicht passieren wird und an den Gerüchten nichts dran ist.
Okay. Gut. Dann darf ich jetzt mal die Cowboys rufen und fragen. Peter Skoronski erzählt zu den Eagles.
Ja, moin. Ich bin Philipp von der Big D Germany. Wir sind ein ganz kleiner Fanclub. Uns gibt es seit 3 Jahren erst. Ja, zum Pick. Überrascht mich überhaupt nicht, ist an der Stelle der logische Pick eigentlich, weil ich glaube, Cam Jurgens ist da nicht die Zukunft. Ich hätte zwar gern gesehen, dass Carsten Bijan pickt, wobei ich auch ganz froh bin, dass der dann nicht bei uns in der Division landet. Ja, alles richtig gemacht.
Okay, und was sagen die Giants?
Ich glaube, ich kann mich da nur den Cowboys anschließen. Auch wenn ich Bijan schon ein bisschen ganz gut gefunden hätte, aber da hat Carsten leider enttäuscht. Von daher trotzdem guter Pick. Leider wird die O-Line wohl doch wieder Top 5 sein.
Okay. Rico ist im Moment dran mit den Arizona Cardinals, aber bevor er tatsächlich jetzt pickt, würde ich gerne nochmal die ersten 10 Picks wiederholen. An 1 geht Anthony Richardson zu den Carolina Panthers. An 2 Will Anderson Jr. zu den Houston Texans. An 3 Bryce Young nach Trade zu den Tennessee Titans. An 4 Will, wir sind uns alle nicht einig, Levis oder Lewis zu den Indianapolis Colts. Die Seahawks picken an 5 CJ Stroud. Die Detroit Lions an 6 Jalen Carter. Devin Witherspoon geht an 7 zu den Raiders, Tyree Wilson an 8 zu den Falcons. Die Bears entscheiden sich für Paris Johnson Jr. an 9 und die Top 10 schließen ab die Philadelphia Eagles mit Peter Skoronski. So, Rico, jetzt darfst du aber, nachdem ich vorhin versehentlich dich schon wieder heranrufen wollte. Wie sieht's aus? Arizona Cardinals nach Downtrade an 11.
Das ist korrekt. Ich bin ein bisschen froh tatsächlich, dass das Board jetzt so gefallen ist, weil für die Cardinals hätte ich halt Edge gehabt. Und eigentlich war die Absprache sozusagen Will Anderson an 3, no matter what. Da hat Toffi mir jetzt anstelle der Texans so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen war ich auch sehr, sehr offen für diesen Downtrade, der jetzt so, wie es gelaufen ist, es gibt zwar Interessen für den Pick, aber es gibt hier für mich tatsächlich einen Spieler, den ich als Cardinals-Fan dann oder vermutlich sehr, sehr gerne haben wollen würde. Und das ist niemand anderes als Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon, der für mich auch Nummer 2 Corner im Draft. Ich mag Devin Witherspoon auch so ein bisschen mehr. Der ist noch einfach auf einer bisschen anderen Stufe. Und wenn der nicht so viele Flaggen bekommt, oder ich sag mal, ähnlich enger Mann ist, wie es ein Sauce Gardner war, was manchmal auch so ein bisschen drüber war, aber wenn er dafür nicht bestraft wird, dann ist Devin Witherspoon auf jeden Fall die Nummer 1 und Christian Gonzalez steht dem aber im kaum was nach und dementsprechend hier für mich ein absoluter Value-Pick für die Cardinals nach dem Downtrade noch Christian Gonzalez zu bekommen.
Okay, dann frage ich die Seahawks. Christian Gonzalez an 11 zu den Cardinals.
Absolut geil für die Cardinals aus meiner Sicht. Rico, du hast schon gesagt, Value-Pick auf einer Premium-Position und man muss auch mal sehen, Christian Gonzalez ist erst 20 Jahre alt. Ich glaube, es ist mit der jüngste Spieler im Draft. Der wird erst 21 Ende Juni, habe ich vorhin mal gelesen irgendwo. Und für mich auch der Downtrade, weil das muss man mit dem Pick vielleicht noch mit dazu sagen, absoluter No-Brainer, das anstelle der Cardinals zu machen, anstelle irgendwie dann einen Edge-Rusher an 3 zu picken, selbst wenn Will Anderson da ist, würde ich da den Downtrade bevorzugen, weil wenn man das mal gegenrechnet, also erstens glaube ich, dass wenn man an 11 zurücktradet, dass es vielleicht sogar ein bisschen teurer werden könnte für die Titans als jetzt in unserem Szenario. Und wenn man das mal gegenrechnet, also entweder man pickt beispielsweise, wenn er jetzt auf dem Board gewesen wäre, einen Will Anderson oder man pickt einen Christian Gonzalez an 11 plus einen First-Rounder 24 plus einen Third-Rounder 23, muss ich sagen, da würde ich ganz klar dieses Szenario bevorzugen und mag ich ja wirklich sehr aus Cardinals-Sicht und ich hasse es aus Seahawks-Sicht.
Hassen es die 49ers auch?
Nein, überhaupt nicht. Also ein Cornerback dort zu nehmen an der Stelle, keine Frage. Sie haben Byron Murphy, also eigentlich ihren besten Cornerback verloren in der Free Agency. Da musste Ersatz her, hat man sich bis jetzt nicht großartig drum gekümmert. Der ist noch ein Projekt, gerade was die Zone Coverage anbelangt. Das wird sehr interessant zu sein, zu sehen, wie es denn dann läuft mit dem neuen Head Coach, der aus Philadelphia gekommen ist, Rich Gannon, der eigentlich sehr gerne Zone spielen lässt. Der hat sehr gute Coverage Skills, könnte sich in eine sehr, sehr gute Richtung entwickeln. Und in vielen Boards wird er höher gesehen als der vorhin schon weggegangene Witherspoon. Also für Cardinals ein guter Fit. Hier wäre auch immer weiterhin Defensive Line gut gewesen für die Cardinals. Da haben sie sehr viel verloren, gerade jetzt mit, was Führungsstärke angeht, so jetzt mit dem Karriereende von J.J. Watt zum Beispiel. Aber da bietet sich gerade nicht unbedingt ein Pick an. Von daher ist Gonzalez hier die eindeutig richtige Wahl, insbesondere, wie Henry schon richtig gesagt hat, mit dem Downtrade und dem Draftkapital, was man dazu gewonnen hat.
Gut, und dann gehen wir jetzt an 12. zurück in die altbekannte Division, in die AFC South. Ja, und ich rufe die Houston Texans.
Die Texans brauchen noch einen Moment.
Kein Problem. Ja, gibt es denn jetzt jemanden, der sagt von wegen, also der Anfang des Drafts lief ja schon recht wild. Ich glaube, danach hat sich das Ganze ein bisschen sortiert. Wenn ich jetzt einfach mal die Leute fragen darf, die auch schon am Anfang dran waren. Sarah, du hast ja jetzt schon getradet. Wie hektisch wird das?
Boah, also ich finde es generell super wild, was hier gerade passiert bei uns. Jetzt die letzten Picks waren ganz entspannt, glaube ich, wieder und auch relativ okay, ja, macht total Sinn. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin überrascht, dass noch kein Wide Receiver gegangen ist. Gibt es eigentlich auch ein paar schöne.
Ja. Frank von den 49ers. Du betrachtest das Ganze ja so ein bisschen spannend von hinten. Wie sieht es da aus? Wirkt das auf dich hektisch? Wirkt es auf dich sehr wild?
Für mich wirkt sehr wild. Ich denke, dass gerade die ersten drei Picks völlig anders aussehen werden als das, was heute hier gelaufen ist. Aber möglich. Ich kann jede Begründung nachvollziehen, die Fanclub-Vertreter hier bis jetzt dargebracht haben. Denke nur, dass NFL-Franchises auf viele Dinge einfach ganz anders reagieren werden als wir jetzt als Fan und auch ganz andere Dinge in den Mittelpunkt stehen, weil sie halt auch mehr Einblicke hatten durch diverse Interviews, durch diverse eigene Pro Days und was weiß ich nicht, alles drum und dran, was die da so veranstaltet haben. Und da werden uns die Einblicke fehlen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch so ein Quarterback wie Anthony Richardson hier auf 1 geht. Das sehe ich überhaupt nicht. Aber möglich ist alles. Und klar, das führt natürlich immer dann zu Stress, wenn ein Board anders fällt, als viele sich das gedacht haben. Es reicht meistens ein Pick und auch alle Mock-Drafts, die wir mal irgendwann vorher so uns selber erstellt haben, die werfen alles durcheinander. Und so geht der Stress halt immer höher. Das ist keine Frage. Die Spieler sind weg, die man eigentlich schon gedacht hat, das ist eigentlich meiner, weil der jetzt auf einmal deutlich höher gegangen ist. Aber so ist das in den letzten Jahren immer gewesen. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
Ja, und dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, Kevin von den Browns zu begrüßen. Auch die Browns haben keinen First-Round-Pick und wenn mich das alles täuscht, auch keinen Second-Round-Pick. Trotzdem hat er sich bereit erklärt, hier vorbeizukommen. Und erstmal ein herzliches Hallo. Magst du dich vorstellen?
Moin, moin zusammen. Ja, ich bin Kevin. Aktuell nur auf Twitter unterwegs im Browns-Kosmos. Habe auch eine Zeit lang geblockt. Das musste ich aus Zeitgründen erstmal auf Eis legen. Aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ja, du bist richtig informiert. Also wir haben mit Erstrunden-Picks ja sowieso nichts mehr zu tun. Der heißt ja dieses Jahr auch wieder Deshaun Watson bei uns. Und zweite Runde haben wir auch nicht. Der ist an die New York Jets gegangen für Elijah Moore. Deswegen ja, schaue ich mir das ganz entspannt hier an und gucke so ein bisschen, was die Konkurrenz macht. Ich habe so ein paar Vermutungen halt auch. Ja, und so wie es bis jetzt gelaufen ist, ich finde es gar nicht so unrealistisch mit Richardson, weil dieses Szenario erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei uns mit Baker Mayfield damals, weil ja, es war so ziemlich erwartbar, dass eigentlich ja Darnold so die klare Nummer 1 ist und irgendwie so ganz paar Tage vorher hieß es dann plötzlich, ja, irgendwie scheinen die Browns ein bisschen auf Mayfield zu schielen und wer weiß, ob das jetzt nicht bei den Carolina Panthers auch noch so sein wird, deswegen mich würde das tatsächlich auch gar nicht so überraschen und ich kann das bisher auch alles gut nachvollziehen und finde auch, dass da ein paar sehr interessante Picks auch dabei sind, aber dass auch noch sehr viele gute Spieler verfügbar sind tatsächlich. Also ich hoffe, dass jetzt, wer jetzt so dran ist, ja Houston, Jets, Patriots, Packers, dass die noch ein paar gute Spieler wegnehmen, damit dann nicht zu viel in der AFC North landet am Ende.
Ja, aber so wie ich es gerade sehe, ich vermute, es gibt einen Trade. Die Texans werden also zusätzliches Draftkapital wahrscheinlich einsammeln. Ich möchte das Team noch nicht announcen. Das dürfen die Trade-Partner gleich selber tun. Aber ich glaube, es gibt noch so kleine Verhandlungen. Oh, Spieler, ich glaube, Spieler könnten involviert sein, oder? Nein. Gut.
Ja, darf ich es announcen?
So, ja, dann leg los.
Ja, die Pets gehen hoch, wollen unbedingt vor die New York Jets und traden deswegen für Pick 12, geben 14 und was eben alles gerade gezeigt wurde, ab. Bisschen was für die Tiefe, für die Texans, die im Rebuild stecken. Ich glaube, das passt. Nicht zu hohes und deswegen, ja, wie gesagt, wir wollen vor die Jets und deswegen wollen wir Darnell Wright, Tackle aus Tennessee. Für mich persönlich rein von der Tackle-Qualität, für mich der zweitbeste. Skoronski sehe ich langfristig auf Guard in der NFL und deswegen Darnell Wright passt perfekt ins Anforderungsprofil der Pets.
So, Daniel Wright geht erstmal dorthin. So, ja, Heiko von den Jets, ihr seid on the clock, deswegen frage ich dich jetzt nicht zuerst. Ich frage erst Rico, was hältst du von dem Trade? Was sagst du dazu zu dem Pick?
Ja, also ich finde den Pick grundsätzlich in Ordnung. Ja, ob man, es ist jetzt nicht mega High-Value-Draft-Kapital, was man abgegeben hat, aber es sind halt drei weitere Picks, mit denen man hätte die Möglichkeit auf zumindest einen soliden Backup gehabt, wenn nicht sogar, je nachdem, wenn man halt das Glück hat, in den hinteren Runden zu treffen, auch einen Starter bekommt. Den Pick kann ich jetzt nicht kritisieren. Ich denke, dass die Patriots wieder versuchen werden, in der Offense alles so zu machen, dass Mac Jones sich nicht über Coaches beschweren muss oder sonst was, damit es auch keinen Grund gibt, ihn zu kritisieren, weil ja, aber den Pick an sich finde ich clever. Auch die, wenn man diesen Spieler unbedingt will, vor die Jets zu gehen, weil die Jets ja vermutlich ein großes Need auf Tackle haben.
David von den Buffalo Bills, von der Bills Mafia Germany. Dann sag du mal was dazu.
Ich sehe das wie mein Vorredner. Den Pick an sich finde ich gut, aber ich finde es zu teuer. Also es war schon echt viel. Ne? Ich meine, gerade eigentlich ist ja Belichick, hat auch in der fünften Runde mal so einen Tom Brady gedraftet, den, glaube ich, jeder kennt, vielleicht schon mal von gehört hat. Klar, sowas trifft man natürlich nur wahrscheinlich einmal im Leben, aber Belichick ist ein guter Drafter und da ihm so viel, ich glaube nicht, dass er so viel weggeben würde, sage ich jetzt mal. Der Pick an sich ist gut.
Okay.
Ja. Darf ich mich noch ganz kurz, bevor die Jets denn noch was dazu sagen, das noch erklären? Die Erklärung aus Sicht des Pets-Boards ist hier, dass die Zweit- und Drittrunden-Picks einfach zu wertvoll waren, weil der Draft halt eine schöne Tiefe hat und da wirklich vermeintliche Starter oder direkt wirklich gute Rollenspieler zu bekommen sind und die Pets-Verhältnis wieder ordentlich Picks in der Tiefe haben, die im Rebuild stecken, war deswegen eben, dass wir ein bisschen mehr in der Tiefe abgeben, aber eben nichts Hohes weggeben. Deswegen war das so die Erklärung.
Oh, die Jetsons on the clock. Heiko, hat dich der Trade jetzt überrascht oder hat er dir ist man dir damit in die Parade gefahren?
Nee, Gott sei Dank nicht. Denn auf meinem Board, also wie die Vorredner schon sagen, hört man mich?
Ja. Ja, man hört dich.
Gut. Wie meine Vorredner schon sagen, haben die Jets einen Need auf Tackle, aber auf dem Board, auf meinem, so wie ich glaube, auf dem von Joe Douglas steht ein anderer Tackle weiter oben. Und deshalb kann ich durchatmen, meiner ist noch da.
Gut, aber dir ist gerade eben doch schon wahrscheinlich einen Moment lang das Herz in die Hose gerutscht, oder?
Ja, absolut. Weil ich dann glaube, sollte wirklich der Tackle dann auch noch weg sein an der Stelle, dann wüsste ich nicht, was die Jets in echt machen. Also es gibt da noch einen anderen Need, wir haben da noch eine freie Stelle zu besetzen auf Defensive Tackle. Der Platz neben Quinnen ist im Prinzip frei. Jetzt muss man wissen, die Jets, 49ers-Fans wissen, wovon ich rede. Unter Coach Salah fährt man eine Heavy Rotation. Bis zu 10 Defense-Liner kommen hier zum Einsatz pro Spiel. Und aktuell sind die Jets hier ziemlich dünn besetzt. Ich sehe jetzt aber hier auf Pick 13 Positional Value-Thema, ne? Defensive Tackle gegen Offensive Tackle. Deshalb, das ist meine bevorzugte Position. Defensive Tackle lasse ich hier also liegen. Du hast den Mauszeiger eigentlich schon drüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Broderick Jones, Tackle Georgia. Hier mit Pick 13. Genau, dann haben wir das. Und können hier, die Begründung ist easy. Mekhi Becton, niemand weiß, was der gesundheitlich macht. Dwayne Brown ist, jetzt habe ich das Alter gerade gar nicht da, 106 Jahre alt. Nee, Quatsch. 38. Und auf der anderen Seite steht Max Mitchell als Viertrunden-Pick, der seine Sache gar nicht so schlecht gemacht hat, aber doch noch relativ roh ist und dann brauchst du einfach jemanden. Und Tackle ist halt eine seltene Gabe. Zwei Drittel aller Tackle in der NFL sind First-Round-Picks, also die aktuellen Starter Stand heute. Und das hat einfach seinen Grund. Die Physis, die man hier braucht, was man können muss, ist seltener. Du kannst sowas einfach nicht liegen lassen.
Bevor ich jetzt die Division-Rivalen befrage, gibt es einfach etwas, was ich tun muss. Wir haben hier diesen Zoom-Call, wo wir uns hier gerade treffen, wo die Aufnahme läuft ja schon etwas früher aufgemacht. Und es kam direkt die Frage auf zwischen euch und den Packers. Machen wir was mit Aaron Rodgers? War das jetzt irgendwo in Gedanken drin, Heiko, oder spielte das für euch gar keine Rolle?
Also es gibt natürlich, denkst du die ganze Zeit dran, wie dieser Trade am Ende des Tages aussehen wird. Gerüchte gibt es viele, aber ich hangel mich jetzt da an den meisten Gerüchten einfach entlang, dass der First Rounder 2023 in diesem Trade nicht involviert sein wird. Wir reden von mindestens einem der zwei Second Rounder, die Jets haben, einem First Rounder nächstes Jahr und wer weiß, was dann noch on top. Deshalb, also um Pick 13 mache ich mir tatsächlich keine großen Sorgen. Bei Joe Douglas weißt du halt nie, was er macht. Wenn er einen Spieler unbedingt will, geht er sehr gerne nach oben. Er ist aber auch schon einmal, seit er jetzt General Manager der Jets ist, nach unten gegangen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Jets nach einem Rodgers-Trade vielleicht nur 5 Picks insgesamt in diesem Draft haben, wäre das natürlich auch noch ein denkbares Szenario, um einfach mehr Picks einzusammeln. Aber wenn du halt einen Need auf Offensive Tackle hast und bist dann 13 dran und Broderick Jones ist noch da, dann, wenn dann Downtrade, dann auch eher in den hinteren Runden.
Okay. David, deine Einschätzung?
Ja, absolutes Need für die Jets, welchen Quarterback auch immer zu beschützen. Wenn ich das aus meiner Warte aus sehe, natürlich eine starke Defense-Line auch. Das ist, wie gesagt, wer auch immer Quarterback da spielt, muss vernünftig und besser geschützt werden, auch aufgrund des Alters, was der Kollege schon angesprochen hat, finde ich einen guten Pick für die Jets.
Rico, du bist damit auch einverstanden?
Ja, ich hatte es ja gerade schon angedeutet und ich sag mal, der Draft-Buzz, der so umherschwebt, sagt ja auch so ein bisschen, dass die Jets Broderick Jones höher haben als Danielle Wright, von daher, also für mich auch ein guter Pick einfach, also kann ich jetzt nichts dran kritisieren und Heiko hat super erklärt,
Dann dürfen jetzt dann doch die Houston Texans wieder ran. Das war ja nur ein Downtrade um 2 Plätze. Oder befindet ihr euch weiterhin in weiteren Trade-Talks, um noch weiter runterzugehen und noch mehr einzusammeln?
Nein, da bin ich wieder. Und ich werde auch unseren Pick ziehen. Und zwar gehe ich jetzt diesmal auf die andere Seite des Balls und nehme die Offense. Und zwar einen Wide Receiver und ich gehe mit Quentin Johnson von TCU.
Quentin Johnson, TCU, Wide Receiver. Warum?
Exakt. Unser aktuelles Wide Receiver Core besteht zu 99% aus Special Teamern. Ja, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir haben jetzt einen Robert Woods geholt, einen Noah Brown, John Mechie kommt von einer Leukämieerkrankung zurück. Da wissen wir noch nicht, wie fit er ist. Der Einzige, auf den man sich wirklich aktuell verlassen kann, ist unser Pick aus dem letzten Jahr. Das ist Nico Collins und der braucht einen zweiten Gegenpart. Und unser Draft-Pick, den ich, also Johnston, der zeigt halt die physischen Tools. Und Physis ist, was du dir in der NFL entweder arbeiten musst, aber er ist halt schon ziemlich weit. Und ich bin ein Freund davon und deswegen schon mal die Waffen vorbereiten für den Quarterback, den wir entweder später im Draft oder nächstes Jahr picken.
Dann befrage ich die Jaguars.
Hätte ich tatsächlich vor ein paar Wochen noch gefeiert. Ich habe alles, was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, macht mir ein bisschen Sorgen, ob Johnston wirklich so hoch geht. Prinzipiell hat er unglaubliches Potenzial, ist auch persönlich mein Wide Receiver Nummer 1 lange gewesen. Die Drop-Concerns etc. und die Contested Catch Rate, vermeintlich für seine Größe und in der Division, die er am College gespielt hat, hätte theoretisch besser sein können, sollen, wie auch immer. Aber wie gesagt, prinzipiell feiere ich den Spieler wirklich als Typ und bin gespannt, wie David Mills wahrscheinlich ihn dann jetzt nächstes Jahr nutzen wird.
Davis Mills.
Davis Mills, Entschuldigung.
Und Sarah von den Titans.
Sorry, ich muss mich hier einmal ausklinken. Ich war gerade leider nicht dabei. Internetprobleme.
Kein Problem. Geht um Quentin Johnson. Sagt der Spieler dir etwas?
Yes, sagt mir was. Finde ich nicht schlecht. Ich persönlich weiß nicht, ob er wirklich ein First-Rounder ist. Also vielleicht late First-Round, eher aber frühe Second-Round. Meiner Meinung nach, wenn man einen Wide Receiver in der ersten Runde will, dann ist es für mich nicht eher, wenn man noch Jackson da hat, also Smith in Jigba. Sobald der Kollege noch da ist, finde ich, sollte man den auch nehmen, ist für mich ganz klar Nummer eins und hat das jetzt im College gezeigt. Ja.
Gut. An 15 sind die Packers dran und auch da muss ich natürlich nach der Personalie Rodgers fragen und fragen, habt ihr denn vielleicht oder rechnet ihr mit Pick 13?
Ja, mit Pick 13 rechnen ist, glaube ich, etwas fahrlässig. Es ist natürlich noch in Gerüchten, dass man vielleicht Pick 13 und Pick 15 mit den Jets tauscht, aber ja, man hört sehr, sehr viel in sehr, sehr vielen verschiedenen Variationen, was möglicherweise sein könnte, was man als Kompensation erwarten könnte, wenn Rodgers früher aufhört, in Rente geht. Ich persönlich rechne nicht mit Pick 13, von daher haben wir da dieses Jahr hier auch gar nichts damit gemacht.
Rechnet ihr mit einer Entscheidung vor dem Draft noch, also noch bis Donnerstag?
Kommt drauf an, wie genau du das meinst. Also ich rechne mit einer Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Jets an 13 draften.
Okay, gut, alles klar. Aber ihr seid jetzt in diesem Szenario an 15 dran und on the clock.
Jein, also mein Pick ist schon in, aber ich wollte mich gerne einmal noch kurz vorstellen.
Entschuldigung.
Ja, mein Name ist Tobias Hofland von den Packers Germany. Uns gibt es auch schon seit mehreren Jahren. Ich bin seit Anfang letztes Jahr im Autorenteam dabei. Ich war letztes Jahr auch hier im Podcast mit vertreten. Ja, uns selber gibt es auf allen möglichen verschiedenen Social-Media-Plattformen und unser Podcast Packers.Talk Germany gibt es ebenfalls auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ja, es ist mir immer wieder eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung. Jetzt möchte ich einmal zu meinem Lieblingspick kommen an 15 und ich bin sehr, sehr froh und erleichtert, dass Toffi ihn an 14 nicht genommen hat. Es wird was Historisches sein, was die Packers seit Jahren nicht gemacht haben und ja, man geht davon aus, dass John Love eben der Quarterback wird. Man muss John Love die bestmöglichen Waffen zur Verfügung geben. Ja, die Packers haben auch ein Tight End Need, aber es gibt in Runde 2, 3, 4 auch noch solide Tight Ends da. Deswegen, man sucht vergeblich in den letzten Jahren einen Slot Receiver und man nimmt hier den besten Slot Receiver, den besten Wide Receiver, meinen Wide Receiver Nummer 1, Jackson Smith und Jigba von Ohio State.
Da geht er. Ja. Dann frage ich direkt mal die Bears. Überraschend? Ach, Entschuldigung. Nein, ich frage die Bears noch gar nicht. Ich bin schon ganz durcheinander. Tobias, magst du den Pick noch genauer begründen? Warum es gerade Jackson Jigba ist?
Ja, ich sag mal, wir hatten mehrere Wide Receiver, über die man diskutieren könnte. In Runde 1 waren das vielleicht 1,5, 2. Einer davon ist weg. Und Quentin Johnson und Addison sind mehr Outside-Receiver. Da haben wir mit Christian Watson und Romeo Doubs solide oder gute, auf die man sich in die Zukunft mehr hineinversetzen kann. Und der Slot-Receiver fehlt halt. Und ja, da ist Jackson Smith und Jigba die Variante. Mein Wide-Receiver Nummer 1. Und man sollte Jordan Love, um ihn vernünftig evaluieren zu können, die bestmöglichen Waffen geben. Ja, und am meisten Value kriegt man in Runde 1 mit Jackson Smith und Jigba. Wie gerade schon angedeutet, Tight Ends wären auch ein Need, aber sicherlich nicht an Nummer 15 overall.
Dann dürfen jetzt die Bears.
Ich würde den Pick gerne runterreden, aber da kann ich sehr, kann ich sehr schwer tun. Ich mag ihn sehr, gerade auch durch Fields und das Anschauen von Fields hat man sehr viel auch von JSN sehen können. Der ist ein sehr guter Slot, großartiger Slot, würde ich sagen. Er kann auch auf jede andere Position spielen. Sehr raffinierter Route Runner und ich meine, ob er jetzt im Endeffekt Bälle fangen kann, wenn er die Chance dazu kriegt mit John Love, das weiß ich jetzt nicht. Das muss man dann schauen. Aber auf jeden Fall der logischste Pick hier. Und ich denke, für die Packers auch endlich mal einen Wide Receiver in der ersten Runde picken, auch nett.
Und was sagen dann dementsprechend, jetzt muss ich hier mal meine tolle Liste gucken, was sagen die Lions dazu? Beurteilt mal.
Ja, ich kann mich Arne da auch nur anschließen und was Tobias gesagt hat, man hat mit Alan Lazar seinen besten Receiver verloren. Er sagte, Robert Tonyan, Tight End, hat man ebenfalls verloren, bleibt nur noch eigentlich Watson da auf dem Roster. Und was soll es dann anderes sein? Ja, ich glaube, wir werden alle Packers froh, wenn sie endlich mal den Wide Receiver holen würden. Jetzt, wo Rodgers weggeht, kann man das ja auch mal machen. Von daher, ja, bleibt nichts dafür, nicht viel dazu zu sagen. Richtige Position bedient, Need bedient. Wichtig, dass Love Waffen bekommt.
Okay, als nächstes sind die Washington Commanders on the clock. Und als 1000 Jahre alter Football-Fan muss ich mich da ganz klar bei Ihnen entschuldigen. Wir haben vorletzte Woche jeweils von uns, Rico und ich, in unserem Podcast einen persönlichen First-Round-Mock-Draft gemacht. Und ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Minuten lang immer wieder von den Redskins schwadroniert. Das tut mir sehr leid. Ihr seid natürlich die Commanders. Herzlich willkommen. Stell dich kurz vor.
Sei euch verziehen. Steven hier vom Hockblock. Der Name ist für viele noch neu. Wer weiß, ob sich dann mit neuen Owner vielleicht nicht in den nächsten Jahren der Name auch nochmal ändert. Wir sind da mal ganz entspannt. ich finde auch immer, der Name ist scheißegal. Hauptsache, wir fangen mal wieder an zu gewinnen. Das wäre ein bisschen wichtiger. Von daher, alles easy. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, mein Board ist halt schon ziemlich leer von dem, was ich wollen würde. Wenn ich jetzt tatsächlich nicht gleich noch an die Arbeit müsste, wäre das für mich absolutes Downtrade-Feld, weil es sind ja noch ein paar nice Edge-Rusher da. Es ist für mich jetzt schwierig. Ich habe da jetzt 2 Leute, die ich ganz geil finde als Fit, die ich aber vielleicht nicht unbedingt an der Stelle nehmen würde. Aber ich weiß, dass Washington in ihrer Defense eine Rolle ganz gerne mag. Washington spielt ja gerne Nickel und in Dime. Da fehlt dann auch einfach noch ein DB. Das heißt, ich würde jetzt auf Corner oder Safety gehen. Corner sind ja schon die 2 Besten vom Board gegangen. Deswegen ist mein Board auch schon ziemlich leer. Ich weiß, dass Washington Deonte Banks sehr, sehr, sehr mag, weil der athletisch auch einfach sehr gut ist und dann in die Zone gut passen würde, die Washington spielt. Der andere Corner, den viele wahrscheinlich höher haben, der schreit bei mir halt William Jackson all over it. Da bin ich ja jetzt ein bisschen gebrandmarkt. Von daher werde ich den auch nicht nehmen und werde dann jetzt ein bisschen kreativ und lasse dann Brian Branch bei uns den Buffalo Nickel spielen. Ich finde den Fit einfach geil für Washington. Das macht halt einfach viel Sinn. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich den jetzt an 16 nehmen würde. Ich kann mir da in echt Deonte Banks vorstellen. Aber ich finde einfach, wie gesagt, den Fit so geil. Mein Board ist leer. Ich habe leider keine Zeit, noch länger hier zu bleiben für einen Downtrade. Deswegen wird es Brian Branch.
Okay, also kriegt ihr Brian Branch Safety, geht zu Washington. Und dann frage ich die Igel zu dem Thema.
Ja, Steven, was hast du denn da so lange rumüberlegt? das ist doch sowas von klar. nee, gefällt mir. Ich bin Brian Branch Fan. Und gerade in der erwähnten Nickel-Formation und so weiter, wie Steven es gerade gesagt hat, da passt er ja perfekt hin. Und ich kenne Stevens Schmerz mit dem Defensive Backfield der Commanders ganz gut aus der letzten Season und gönne dir diesen tollen Spieler und diese an der Linie ja doch sehr druckvollen Defense, dass sie auch mal ein würdiges Backfield erhält. Also toller Pick.
Kommentar der Giants?
Ich glaube, da kann ich mich nur Carsten anschließen. Das ist eigentlich war ein logischer Pick. Also Brian Branch, für mich mein klarer Safety Nummer 1 im Draft. Super Tackler. Der sollte der Washington Defense wirklich ordentlich helfen. Von daher, super Pick eigentlich.
Okay. An 17, die Steelers. Herzlich willkommen.
Ja, Jonas hier von der Steelers Nation. Ich muss gerade die Zeit ein bisschen überbrücken. Es laufen noch Trade Talks im Hintergrund.
Oh.
Genau, deswegen würde ich das Wort einfach nochmal zurückgeben, weil der War Room aus einem Mann kann gerade nicht beides machen.
Okay, dann kann ich natürlich dementsprechend nochmal zu dem Pick von Washington. Fehlt mir ja noch ein Team, meine ich, ne? Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Genau, die Cowboys. Was sagt ihr denn zu dem Pick von Washington?
Also im Endeffekt gibt's da nicht groß noch was zu sagen. Das haben die anderen zwei Jungs alle schon gut erledigt. Der Pick an der Stelle macht absolut Sinn.
Gut. Ja, ich finde auch, wie gesagt, nach den ersten Überraschungen fällt das Board relativ, wie man es erwarten kann. Big Board scheint ähnlich zu sein. Dann frage ich jetzt auch nochmal wieder hier Frank von den 49ers. Wir haben darüber geredet, dass hier im Draft tatsächlich der Draft dieses Jahr gar nicht so, ja, so toll ist. In der Spitze, es fehlen die absoluten Top-Prospects. Man hat quasi sowohl in der Spitze als auch in der Breite der Spitze relativ wenig, aber so quasi im Tier direkt darunter. Da wird es dann breit. Seht ihr das auch so?
Ja, das kommt ja alle paar Jahre immer mal wieder vor, dass ein Draft vielleicht nicht mit so hochkarätigen oder vermeintlich hochkarätigen Spielern ausgestattet ist. Also jetzt mal ohne Generational Talent, wie das ja immer so schön beschrieben wird. Das stellt sich aber alles erst in 3 oder 4 Jahren heraus. Es kommt halt immer darauf an, ob die entsprechenden Prospects in das Scheme oder das, was die Team halt machen wollen, passt oder nicht. Und da ist, glaube ich, die Spitzenqualifikation von irgendwelchen möchte gern Experten oder was auch immer auch im Endeffekt gar nicht so entscheidend.
Okay. Ich glaube, dass wir hier schon einige Experten haben.
Also nein, ich meinte nicht uns hier. Ich meinte jetzt so grundsätzlich das, was gerne dann auch hier die amerikanischen hier, Dane Brugler, Rappaport, wer auch immer, keine Ahnung, wer sich da immer als so besonders wichtig emportut. Die liegen genauso oft falsch wie wir mit ihren Einschätzungen. Und wenn man sich diesen Draft von vor 2 Jahren, in 10 Jahren anguckt, dann werden Entscheidungen ganz anders fallen, als sie zu dem damaligen Zeitpunkt getroffen worden sind. Und es wird in diesem Draft so sein, das wird im nächsten Draft so sein. Es wird immer wieder Spieler geben, die enttäuschen. Es gibt immer wieder Spieler, die die Erwartungen weit übertreffen. Und das ist auch schön an dieser Draft-Lotterie.
Okay. Ich vermute gerade, dass da ein Trades incoming ist und es überrascht mich ein bisschen, die Bills, die zuerst hochgekommen sind auf 19, gehen jetzt auch noch hoch auf 17. Ich vermute, sie wollen einen Nachfolger für ihren leicht schwächelnden Quarterback holen. Ist das richtig?
Ja, für den Backup Allen, meinst du?
Aber David, stell dich doch bitte, ich weiß, bei uns aus der Community kennen dich praktisch schon alle, aber vielleicht nicht aus den anderen Communities, stell dich doch erstmal vor.
David von der Bills Mafia Germany, uns gibt es seit 6 Jahren, uns gibt es auch als e.V. Wir sind sehr viel auf Facebook aktiv und haben einen sehr speziellen Podcast. Wer ihn schon gesehen hat, kennt ihn, Mafia Martin. Ich glaube, das ist was ganz anderes, als es sonst jeder andere hat. Wer es noch nicht gesehen hat, gebt es mal bei YouTube ein, Mafia Martin. Das ist wirklich interessant und witzig.
So, und du bist jetzt 2-mal hochgekommen. Kannst du kurz sagen, was du alles aufgegeben hast, um zuerst auf 19 und dann auf 17 zu kommen?
Naja, also ich habe, um auf 19 zu gehen, habe ich meinen First-Rounder natürlich abgegeben dafür und einen 6-Runden-Pick. Und jetzt nochmal den First-Rounder geswappt, also 17 und 19. Und mein 4-Runden-Pick, das ist der 130. in dieser Draft.
So. Du hast deine 3. Runde abgegeben an mich, an die Bucks. Du hast eine 6. noch zurückgekriegt. Also für eine 6. wäre ich nicht von 19 auf 27 runter.
Das ist die Erklärung. Ich würde es aufschreiben sollen.
Okay.
Ja, aber es stimmt natürlich, was du sagst.
Ich vermute, das ist so eine Art, also ich würde es als eine Art All-In-Move bezeichnen. Für welchen Spieler gehst du hoch?
Texas Running Back, Bijan Robinson.
Okay.
Bijan.
Erklär es uns kurz.
Ja, Devin Singletary ist weg. Ne? Der ist bei den Texans jetzt, haben wir nicht verlängert. Letztendlich haben die Bills ganz viele Verträge geschlossen für immer ein Jahr jetzt, weil wir einfach ein Salary-Cap-Problem haben. Im Gegensatz zu anderen aus meiner Community bin ich von Cook nicht überzeugt. Und dann hätte ich gerne den besten Running Back in dieser Draft gesehen.
Und das ist deiner Meinung, ja gut, ich glaube nicht nur deiner Meinung, halt wie John Robinson. Ja. Echo, du spielst jetzt, oder die Jets spielen jetzt zweimal pro Saison gegen Bijan Robinson. Und du hast irgendwas vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn er bis weiß Gott wo fällt, dann würdest du hier rausgehen. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Also wenn jemand einen Running Back in den Top 15 draftet, hätte ich den Laptop zugeklappt, habe ich gesagt. 17 ist okay. Ja gut, dann haben die Bills jetzt also den besten Running Back im Draft und am Schluss wird doch Allen am meisten laufen.
da würde ich ganz gerne kurz was zu sagen. Josh Allen hat jetzt gerade letzte Woche gesagt, diese Team-Activities gehen ja wieder los, dass er auf jeden Fall seinen Spielstil ändern wird und ändern muss, weil er selber sagt, dass er halt merkt, dass er jetzt ins sechste Jahr geht und halt nicht mehr 23 ist, dass er das merken würde körperlich. Und er dann halt auch, wenn er mal im Open Field ist, halt viel früher sliden möchte. Ob er das nachher umsetzt, das weiß ich ja nicht. Aber mir ist klar und das ist vielen klar, dass sich Josh Allen, wenn er denn so weiter spielt, irgendwann schwer verletzen wird. Und von daher hoffe ich, dass er das ernst meint, was er da sagt.
Okay. Heiko, hast du noch was zu Bijan Robinson zu sagen?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von frühen Running Back Picks und fand es auch, was die Jets letztes Jahr im Draft gemacht haben, jetzt nicht so prickelnd. Ist nun mal eine Position, die sehr von Umständen abhängig ist. Ist eine Position, die relativ leicht auszutauschen ist. Das klingt furchtbar böse, ich weiß, aber also an Bills Stelle wäre ich vielleicht eher auf Wide Receiver gegangen, weil du neben Stephon Diggs vielleicht noch jemanden brauchst, der das Passspiel ein bisschen weiter unterstützen kann. Und das sehe ich vom Positional Value halt natürlich sehr, sehr, sehr viel höher als Running Back.
Ja, gebe ich dir recht, nur war das, was ich an Wide Receiver gerne gehabt hätte, jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Board.
Ah, okay. Interessant. Ja.
Pico.
Da denke ich, ne, wir machen ja natürlich nur die erste Runde, aber dass man das, dass man da auch ein Value in der zweiten Runde noch bekommen kann.
Nico, da noch einen kurzen Kommentar von dir zu?
Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich sehe die letzte, zweite Saisonhälfte von Allen ein bisschen kritischer als davor. Viele kennen ja meine Meinung zu Allen zur ersten Saisonhälfte, beziehungsweise zu Beginn der Saison absoluter Top 3 Quarterback. Ein bisschen mit Fragezeichen inzwischen für mich, weil das, was er danach gezeigt hat, also in der zweiten Saisonhälfte, war ein bisschen kritisch. Jetzt vielleicht kriegt er so einen Checkdown-Marker mit Bijan und nimmt den dann vielleicht auch mal. Ich meine, das, was David jetzt erzählt hat, klingt erstmal sinnvoll, ja, da aus Sicht von Josh Allen, da vielleicht nicht immer Vollgas zu geben und in den Mann rein und so weiter und so fort. Und wenn die Bills es schaffen, dass er dann auch Bijan im Slot beziehungsweise so als Checkdown-Marker benutzt, ich glaube, dann kann das wirklich eine Waffe sein. Du musst ihn aber auch ins Passing-Game mit einbinden, ansonsten ist der Pick zu hoch, meiner Meinung nach. Also, aber ja, das hängt dann von den Bills ab, ob das jetzt wert war oder nicht.
Zu der zweiten Saisonhälfte möchte ich dann auch gerne noch mal was sagen. Ich war ja auch in der zweiten Saisonhälfte sogar selber im Stadion und habe mit den Eltern von Josh Allen gesprochen. Josh Allen hat sich gegen die Jets verletzt, am Wurfarm. Ähnliche Verletzungen, nicht ganz so schlimm wie Brock Purdy. Aber letztendlich hat man seit diesem Spiel, das ist ja ganz am Ende des Spiels passiert, gesehen, dass irgendwas passiert ist, was Josh Allen in seiner Wurftechnik behindert. Und ich denke, dass wir da als Bills-Fans zu Beginn dieser Saison wieder, was die Würfe angeht, den alten Josh Allen sehen werden, weil diese Verletzung dann ausgeheilt ist, die halt auch schlimmer letztendlich war, als es offiziell gesagt worden ist.
Okay. An 18. Detroit Lions. Zweiter Pick in der ersten Runde.
Ja. Also zunächst mal muss ich mich bei meinem Namensvetter da bedanken, dass sie Bijan Robinson geholt haben, denn ich bin mit den Jungs hier vom Podcast auch noch in Kontakt und die wollten mich dazu drängen, Bijan Robinson dann an 18 zu nehmen, was nicht mein Pick gewesen wäre und der wäre dann für mich natürlich schwer zu verteidigen gewesen. An der Stelle viele Grüße in die Runde von Jakob at Lionsbright Germany bei Twitter. Meiner Meinung nach den besten deutschen Twitter-Account der Detroit Lions in Hashtag Detroitland. Ja, die Lions, lange Rede, kurzer Sinn, die Lions nehmen an Stelle 18 Deonte Banks, Cornerback, Maryland. Die Lions haben ja in der Free Agency sehr viel in die Secondary investiert. Allerdings sind da auch ein paar Prove-It-One-Year-Deals dabei, sodass man jetzt auch nach dem Abgang von Okuda natürlich schauen muss, dass man etwas langfristiger in der Secondary plant. Die Secondary war letztes Jahr die schwächste Positionsgruppe der Detroit Lions und Deonte Banks einfach mit seinem, ja, mit seiner Explosivität, mit seinen Traits, die er hat, für das Gewicht, mit der Schnelligkeit, glaube ich, da auch sehr vielseitig einsetzbar, der perfekte Fit für die Lions.
Gut, dann drücke ich jetzt direkt mal ein bisschen auf die Tube und frage die Packers dazu, Deonte Banks.
Ja, schwierig. Ich bin jetzt nicht abgeneigt, weil ich noch vor Deonte Banks einen anderen Cornerback hatte. Ja, ich kann den Need irgendwie irgendwo bei den Lions sehen, aber man hat ja in der Offseason etliche Spieler im Defensive Backfield geholt, so dass ich da jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, wieso man da Deonte Banks an 18 zieht. Wenn man da den Need auf Cornerback sieht, hätte man ja an dem früheren Pick schon Witherspoon nehmen können. Aber ich beklage mich nicht als Packers-Fan, sage ich so.
Beklagen sich denn die Bears?
Im Grunde nicht. Also ich kann zumindest am Anfang von Tobi da definitiv zustimmen. Ich habe auch einen anderen Corner da höher gesehen, auch von den Trades her und dem, wie sie spielen. Grundsätzlich haben die Lions damit ihr Team schon verstärkt. Ich meine, Okuda haben sie weggeschenkt und haben D-Line und Corner bedienen können. Aber weiß nicht, ob Corner jetzt an der Stelle wichtig gewesen wäre. Ich denke auch, man hätte gegebenenfalls, also value-technisch ja, gegebenenfalls aber die weitaus besseren Spieler mit dem ersten Pick holen können. In Witherspoon oder Gonzalez. Da, was man lieber mag.
So, und jetzt sind an 19 nach Downtrade die Pittsburgh Steelers da dran.
Genau, dankeschön.
So, dann stell dich nochmal vor, Jonas.
Genau. Jonas hier von der Steelers Nation Germany. Ich habe heute das große Glück, hier uns zu vertreten. Normalerweise kommt der Tobi immer zu euch. Den werde ich heute mal hier ganz tatkräftig vertreten, wie gesagt. Und wir haben das große Glück, dass wir einige Leute dabei haben, die sich dieses Jahr mit dem Draft beschäftigen. Also die viele Artikel schreiben, die Podcasts und Livestreams machen. Deswegen werden wir auch am Donnerstag und Freitag mit einem Team von 4 Mann das Ganze live begleiten in der Nacht. Und zu mir, wie gesagt, Teil des Social-Media-Teams bei der Steelers Nation. Ich habe es mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mich viel mit dem Draft zu beschäftigen. Habe da jetzt auch das große Glück, in den USA für eine Steelers News-Seite, Steelers Depot, eigene Scouting-Profile anzulegen. Da bin ich dann sehr aktiv und es ist einfach jetzt die beste Woche im Jahr. Ich finde den Draft noch besser als den Super Bowl. Deswegen ist das Highlight meiner NFL-Saison. Genau, und ja, das Board ist jetzt ziemlich ideal für uns gefallen, denn an 17, wo wir runtergetradet hatten, waren noch einige Spieler da, die ich hier mit bestem Gewissen hätte ziehen können. Deswegen, ja, war das eigentlich jetzt ideal, dass man nochmal für ja die vierte Runde noch einen Pick einsammeln konnte, indem man einfach nur zwei Picks runtergeht. Denn ich denke, wir brauchen noch mehrere Positionen irgendwo in der Tiefe, die wir besetzen in der vierten Runde. Da sehe ich den Draft auch eigentlich am stärksten. So dritte, vierte Runde, da sind echt einige Prospects, die da runterfallen könnten, wo man echt nochmal richtig viel Qualität bekommt. Und wenn ich jetzt verfolge, was vor mir passiert ist, habe ich auch nichts verloren. Deonte Banks ist jetzt ein Corner, den ich nicht so hoch habe wie der Konsens. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt für meinen Cornerback 2 auf dem Board entschieden. Und das ist ein typischer Steelers-Pick. Es ist Joey Porter Jr. aus Penn State.
Joey Porter Jr., Penn State, geht zu den Steelers. So, und an der Stelle muss ich jetzt mal erstmal etwas in eigener Sache von uns allen sagen. Jeder sollte immer bedenken, alle, die das hier machen, vielleicht mit Ausnahme von Sarah, die das große Glück hat, da dementsprechend in dem Bereich auch beruflich arbeiten zu können, wir machen das alle irgendwo aus Hobby. Wir haben tatsächlich einen Hauptjob, in Anführungszeichen, zum Teil fühlt sich das zumindest so an, nebenbei, mit dem wir unser tägliches Brot verdienen. Und dementsprechend ist auch das, was wir heute hier gerade machen, natürlich immer, muss auch irgendwie untergebracht werden. Und ich weiß zum Beispiel, wir haben einen Vertreter von den Ravens hier gehabt, der mir gesagt hatte oder uns gesagt hatte, von wegen, dass er nicht so lange kann. Und deswegen frage ich einfach mal Nils von den Ravens. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Du bist noch da. Dankeschön. Ich weiß, dass du gar nicht so lange Zeit hattest. Aber möchtest du dann direkt den Pick einmal bewerten?
Ja, kann ich gerne machen. Weil, also bei Joey Porter Jr. ist quasi Pittsburgh Steelers draufgeschrieben. Also ist so ein Pick, da gehe ich fest von aus, dass er nächste Woche auch genauso passieren wird. Ja, Steelers haben ein paar Cornerbacks verloren, auch an die Lions. Von daher ein sehr sinnvoller Pick.
So, und dann darf ich auch direkt Kevin von den Browns fragen.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Passt gut. Auch so als Ergänzung jetzt zu der Verpflichtung von Patrick Peterson. Und es passt in der Hinsicht ja auch, weil es auch ein Need ist. Und was eben auch noch dazu kommt, er ist ein ganz klarer First-Round-Pick. Also das ist ein sehr talentierter Spieler, der überhaupt nicht zwischen irgendwelchen Runden schwankt, sondern der gehört in die erste Runde. Und passt natürlich auch zur AFC North, die ja mit sehr guten Quarterbacks eben auch besetzt ist. Und da ist eben ein gutes Backfield ganz, ganz wichtig in der Defense.
Okay, und dann würde ich eben tatsächlich die Seattle Seahawks bitten, die an Pick 20 dran sind. Ihr seid on the clock.
Jo, ich musste gerade ehrlich gesagt die letzten paar Picks ein bisschen schwitzen, weil ein Spieler, den ich unbedingt haben wollte, ja normalerweise immer in dieser Range so ein paar Picks vor den Seahawks gegangen ist, bei den Mocs. Ich wollte auch nach dem Quarterback-Pick ideal eigentlich in die Defense investieren und ja, will da eigentlich auch kein Defense-Pick irgendwie erzwingen oder sowas, aber bei den Seahawks ist es jetzt so, da ist jetzt ein Spieler dabei, den ich schon sehr gerne, glaube ich, haben würde. Vorab dazu, ich habe den selber nicht gescoutet oder so, aber ich vertraue da die Expertenmeinung. Ich meine, Dane Brookler hat den Spieler an Nummer 11 in seinem Big Board, Adrian Franke hat ihn an 6. Zwar ist es Edge-Rusher Nolan Smith von Georgia. Ist absolutes athletisches Biest und könnte sich zu so einer Art Hassan Reddick 2.0 entwickeln. Die Seahawks haben ja hier den Value aus meiner Sicht mitgenommen und gleichzeitig halt ein riesen Need in der Front 7 bedient. Und deshalb ist der Spieler für mich an der Stelle eigentlich ja ein No-Brainer. Und freut mich, dass er noch auf dem Board war.
Ja, Frank, was sagen die 49ers dazu?
Ja, grundsätzlich gefällt uns natürlich nicht so gut, ist ja keine Frage. Jagd auf Quarterbacks, das mag kein Team so gerne. Und aber ein tolles Prospect, was hier noch verfügbar gewesen ist für die Seahawks. Ein bisschen klein ist er, ein bisschen undersized, könnte noch ein bisschen Gewicht zulegen, aber er kann auch ein guter Screen-Down-Player sein. Der Vergleich mit Hassan Reddick liegt hier, glaube ich, tatsächlich auf der Hand. Sehr guter Verteidiger für in der Bomben-Defense von Georgia in den letzten beiden Jahren, hat jeweils PFF-Grades kann man hier und da ein bisschen anzweifeln, aber in 90-plus-Grade, was die Run-Defense anbelangt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist in der NFL auch sehr wichtig, gerade wenn man ein Three-Down-Player über Außen ist. Wenn du da die Schwachstelle bist und alle Teams dann über dich laufen können, weil du halt nur einen Edge-Rusher dort stehen hast. Aber der kann tatsächlich auch sehr, sehr gut den Run verteidigen, ist sehr flexibel einsetzbar. Sehr guter Pick, gefällt mir nicht so gut.
So, und damit haben wir das zweite Drittel des Drafts beendet. Vielleicht nochmal Zeit, eben zusammenzufassen. Und zwar an Position 11 ging Christian Gonzalez zu den Arizona Cardinals nach Backtrade. An 12 ging zu den New England Patriots nach Uptrade Danelle Wright. An 13 picken die New York Jets Broderick Jones. An 14 dementsprechend nach Downtrade die Houston Texans Quentin Johnson, Wide Receiver von TCU. Zu den Packers geht an 15 Jackson Smith Njigba. Die Commanders holen sich Brian Branch, Safety von Alabama. Nach doppeltem Uptrade die Buffalo Bills Bijan Robinson, den Running Back von Texas. Die Detroit Lions mit ihrem zweiten Pick holen Deonte Banks, Cornerback. Die Pittsburgh Steelers Joey Porter Jr., Cornerback von Penn State. Und an 20 sind halt eben, und das habe ich mir jetzt noch gar nicht eingetragen, prompt vergisst man wieder den Namen, Nolan Smith war es, Edge Rusher von Georgia. So, ganz kurz, Rico. Wir wären an 21 dran gewesen, wenn es nicht diesen unglaublichen Skandal gewesen hätte, dass man uns für etwas verurteilt hat, was alle Teams machen. Rico, was hättest du gepickt an der Stelle? Kannst du vielleicht ganz kurz sagen?
Na, wir sind halt auch clever genug, uns dabei zu erwischen, lassen wir uns mit ja, Brady.
Ich glaube, wir sind eher für Dummheit bestraft worden, ja.
Auf der Yacht von Ross treffen. Guter Typ auf jeden Fall. Clever. Also, das Board ist halt echt. Oh, Thailand. Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich dort einen Kincaid nehmen, den ich über Michael Meyer habe auf Tight End. Ich weiß, du als Notre Dame-Fan, du würdest wahrscheinlich eher Michael Meyer nehmen. Mhm. Aber ansonsten sehe ich nicht direkt etwas. Also man könnte für die Dolphins auch einen Case aufmachen, dass sie Kansi nehmen, weil vielleicht Wilkins zu teuer wird. Weil Capspace ist ja bei uns jetzt auch kein Thema mehr so wirklich. Also wir haben da zwar noch so eine kleinere Zahlen stehen, muss man aber sehen. Anton Harrison auf Tackle, also ich sehe hier halt nichts, wo wir einen Spieler picken. Also
hättest also versucht, down zu traden. Mach es kurz.
Vermutlich schon. Ich sehe schon den Value von Kincaid, Kansi, eventuell auch von Anton Harrison, weil er Offensive Tackle ist, hier zu picken. Ob man das machen muss oder ob man nicht aufgrund des Values der Spieler auch im hinteren Bereich dieses Drafts nicht hätte backtraden können, ja. Aber hey, dafür hatten wir ein nices Meeting mit Tom Brady. Und ist auch was wert. Ne? Erfahrung abgeschöpft, läuft bei uns.
Gut, aber stattdessen sind jetzt in 21 die Chargers dran. Ich rufe die Chargers.
So, gerade eben die Trade-Bestätigung weggeschickt, von daher kann ich mich gerne noch mal muten. Gerade noch mal durchgegangen, wir waren sehr gehadert.
Wir haben also einen Trade, und wenn ich das richtig sehe, mit den New York Giants, die hochkommen an 21 von 25. Und dann rufe ich die Giants mal. Erstmal, was habt ihr abgegeben?
Ja, moin. Wir haben noch einen dritten Rundpick.
Und stellt abgegeben. Euch vor. Ich glaube, ihr wart ja noch nicht dran, deswegen stellt euch bitte erst einmal vor.
Alles klar, also ich bin Emil von Big Boot Germany. Wir sind der erste und einzige New York Giants Fanclub im Dachraum, sage ich mal so. Und ich hoffe, wir vertreten das heute ordentlich gut. Und abgegeben haben wir unseren Pick 25 und die 89. Um zwei Teams zu überspringen, die wahrscheinlich auch auf der Suche nach einem Receiver sind. Und ja, wir nämlich auch. Und mit dem 21. Pick wählen die Giants Jordan Addison, Wide Receiver USC. Ein Spieler, den ich schon lange mochte. Jetzt nicht unser dringendster Need, da nicht wirklich Outside spielen kann, aber da wir auch im Slot gerade mit unseren beiden Starting Receivern auf verletzungsgeplagtem Weg sind, ist das eine gute Wahl. Ein Top-Slot kann theoretisch auch mal ein bisschen Outside spielen, aber verstärkt unsere Offense immens, gerade da Daniel Jones langfristig verlängert wurde. Ja.
Okay, dann frage ich da direkt mal, die Commanders zu ihrer Meinung.
Der Kollege musste, glaube ich, gehen.
Ah, okay. Dann sag du direkt was.
ja, also Wide Receiver bei den Giants überrascht mich überhaupt nicht. Ist das, was sie brauchen. Ist jetzt nicht die beste Receiver-Klasse generell. Aber wenn Emil sagt, für den ist es wert, da auch nochmal ein bisschen hochzugehen sogar, okay, dann ist das so. Ich traue Emils Fachkenntnissen. Verwundert mich jetzt nicht. Ist ein prima Fit. Die 40 Millionen im Jahr für Daniel Jones wundern mich eher. Aber wenn dann irgendwann Saquon Barkley sogar noch sein Franchise-Tag unterschreibt, auch dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Von daher, schöne Sache.
Und was sagen die Cowboys?
Ja, also Wide Receiver ist verständlich. Ich selber hätte jetzt eher Flowers erwartet. Aber gut, Addison passt an der Stelle schon auch.
So. Und Rico, ich habe das, und ich frage auch nochmal in die Runde, manchmal kommen ja Leute auch später, einen Vertreter von den Vikings haben wir bis jetzt, glaube ich, nicht. Das heißt, Rico wäre wieder dran, richtig?
Es sind ja an Pick 22 auch erstmal die Baltimore Ravens.
Ich überschlage es gerade. Entschuldigung, Nils, jetzt habe ich dich gerade eben noch gefragt und glatt überschlagen. Es tut mir leid, stimmt. An 22 sind die Ravens dran, natürlich. Wie fällt für euch das Wort? Und stell dich bitte vielleicht erstmal vor.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Nils Lennart Zinser. Ich vertrete den German Block hier. Wir sind auch ein eingetragener Verein, sind auch auf allen Social Medien vertreten. Ja, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen den Hut auf. Unseren Podcast German Block Talk gibt's leider nicht mehr. Dafür haben wir aber noch zwei andere Jungs gefunden, den Benno und den Malte. Die machen Talk Like a Raven. Kann ich nur empfehlen, den Podcast. Sehr gut, die machen da wöchentlich etwas. Von daher, wer was zu den Ravens hören will, gerne da reinhören. Ja, zum Mock-Draft. Das Board ist tatsächlich ungünstig gefallen. Ich hatte ja noch zwei Spieler. Ich hatte kurz Angst, als dann der Trade mit den Giants reinkam, dass einer der zwei Spieler, die ich hier sehe, gepickt wird. Zum Glück wurde es ein anderer. Ja, also unsere Needs sind auf Wide Receiver und auf Edge und auf Cornerback. Cornerbacks ist hier aber dank der Lions schon weg. Da wäre Deonte Banks oder sonst gar niemand mehr an dieser Stelle. Ja, jetzt haben wir auf Edge und Wide Receiver noch den Need. Und ich gehe hier mit dem Wide Receiver Zay Flowers, um halt wirklich Jackson zu die Waffen zu geben, die er braucht. Genau. Und ich denke, dann werden wir nächstes Jahr von einem der schlechtesten Receiver-Corps der NFL zu einem sehr guten Korb sein, mit Odell Beckham, mit Bateman, mit Flowers. Da bin ich sehr optimistisch.
Okay, und dann frage ich direkt mal die Bengals zu dem Thema.
Moin, moin. Ja. Steven hier vom German Jungle. Die Ravens und Receiver ist jetzt nichts, was mir irgendwie in den vergangenen Jahren großartig Angst gemacht haben. Sie haben jetzt ja auch einen im Antique-Store gefunden in den vergangenen Wochen. Ist ein guter Spieler. Ich bin gespannt, wer da in seine Richtung werfen wird.
Okay, und was sagen die Browns dazu?
Ja, es ist nicht unsinnig, sich da noch zu verstärken, denn ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, man sollte sich nicht auf OBJ verlassen. Das ist leider keiner mehr, der einem die gesamte Saison alleine sichert. Und deswegen quasi so ein Sicherheitspick ist da nicht so verkehrt.
Okay. So, Rico, jetzt wollte ich dich gerade eben schon an 22 picken lassen und Pick 22 überschlagen, aber jetzt sind die Vikings on the clock. Picken sie auch.
Aber sicher picken sie, weil ich glaube, für die Vikings ist das ganze Ding jetzt hier gar nicht so schlecht gefallen, weil, also zum einen könnte man sagen, ja, es ist nicht optimal gefallen, weil ich würde es schon extrem mögen, wenn Deonte Banks bis zu den Vikings fällt. Ich glaube, das wäre ein astreiner Fit, aber wir haben hier einen anderen Spieler, der den Vikings vermutlich auch unheimlich weiterhelfen wird. Und das ist Kalijah Kansi, Defensive Interior, Defensive Tackle von Pittsburgh.
Andrew Kenzie geht zu den Minnesota Vikings und ich frage dementsprechend die Packers zu dem Pick.
Ja, ich hätte es natürlich sehr gefeiert, wenn die Vikings mal wieder einen Cornerback in Runde 1 nehmen, der dann nicht einschlägt. Aber das haben ja andere vorher schon zunichte gemacht. Aber ja, Kenzie ist auch der höchste noch auf meinem Board, der verfügbar ist. Interior D-Line brauchen die Vikings. Ja, da haben die schon alles richtig gemacht, würde ich sagen.
So, und dann die Lines, eure Einschätzung?
Ich glaube, musst du schon weg.
Gut, dann gehen wir direkt weiter. Nächster Pick ist Pick 24. Wir gehen wieder in unsere altbekannte Division, die den Anfang des Drafts bestimmt hat. Wir gehen in die AFC South. Wir gehen zu den Jacksonville Jaguars. Und womit schockt ihr uns jetzt?
Gebt mir bitte kurz Zeit.
Oh, das hört sich fast nach einem Trade Talk an. Ja. Rico, was sagst du denn? Wie ist das Board? Also ist es jetzt später so gefallen, wie du es erwartet hast?
Ja, also ich denke, ich sag mal im Mittelfeld, es kommt halt wirklich einzig und allein darauf an, was machen die Panthers auf 1. Ich denke, Bryce Young wird an 1 gehen. Ich würde aber auch andere Picks verstehen, weil wir haben das ja hier auch schon gesagt, wir sitzen nicht in den Büros, leider Gottes, wäre ganz cool, einfach mal dabei zu sein und zu sehen, hey, was macht ihr denn da? Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Case gibt für Anthony Richardson, für Bryce Young, vielleicht sogar für CJ Stroud oder Will Lewis oder Levis oder wie auch immer. Und deswegen, ich glaube zwar, dass Bryce Young geht, aber die Dynamik der ersten 5 Picks bestimmt, glaube ich, den Rest des Draftes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich kommt. Es gibt 1-2 größere Trades, aber der Rest wird relativ ruhig, in Anführungsstrichen ruhig ablaufen. Picks gefallen mir zum Großteil wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch Ergebnisse sind, die wir zum Teil so erwarten können. Aber auch das betone ich immer wieder. Es braucht nur ein Team, das einen Spieler mag, und dann geht dieser Spieler deutlich höher als alle es erwarten. Und dementsprechend. Aber insgesamt finde ich das eine sehr gute Sache. Wie gesagt, der Anfang war ein bisschen wild, könnte so kommen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, für ein bisschen geringer, um das mal so einzuschätzen.
Okay, um den Jaguars noch einen Moment Zeit zu geben, kam tatsächlich vor der Aufnahme eine Frage, auf die ich nur so am Rande mitbekommen habe, weil ich hier nur mit Vorbereitung beschäftigt war. Aber Tyree Wilson, der ist plötzlich, ich glaube, er ist bei uns an 8 gegangen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, zu den Falcons oder so, kann das sein? Ja, genau.
Richtig, den habe ich genommen.
Genau, der ist ja plötzlich im PFF Big Board bis auf 28 runtergefallen. Weiß irgendjemand, was da los war? Wie ich höre, höre ich nichts.
Ja gut, ist halt die Frage, was PFF halt für als wertvoll erachtet. Ich denke, also wenn Tyree Wilson das abruft, was man ihm zugesteht, dann können wir vielleicht in 2 Jahren davon sagen, dass das mit Abstand vielleicht sogar der beste Spieler dieser ganzen Draftklasse ist. Je nachdem, wie die Quarterbacks einschlagen. Und vielleicht auch ein Witherspoon und ein Gonzalez. Aber von dem, was er vielleicht leisten kann, ist er meiner Meinung nach vor Anderson. Aber das ist halt die Frage, wie viel Value gebe ich der Projection eines Spielers? Und das kann ich jetzt bei PFF nicht bis ins Detail sagen, logischerweise. Aber ich denke, das ist so das Einzige. Also wie viel Projection gebe ich dem Spieler? Und dementsprechend ist PFF da ein bisschen niedriger als der Konsens. Das, denke ich, kann man sagen. Wieso PFF da so, in Anführungsstrichen, deutlich geringer ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen.
Gut. Und dann frage ich jetzt mal die Jaguars, wie weit seid ihr?
Ja, der Pick ist in.
Also ihr pickt selber.
Ja, ich hatte gehofft, dass noch jemand kommt, weil Rico von den Dolphins, du hast mir gerade echt kaputt gemacht, kann ich nur sagen. Mein Spieler auf meinem persönlichen Board, was ich mit meiner Podcast-Crew, jetzt komme ich zur Vorstellung, kennt man mich unter dem Namen Vince, heißt eigentlich Daniel, vom Teal Talk, der Jaguar Fans Germany. Fanclub gibt's auch, heißt Jack's Elite, wurde damals mit einem sarkastischen Hintergrund so benannt, mittlerweile stimmt's ja. Spaßeshalber. Und wie gesagt, Kalijah Kansi war auf meinem persönlichen Big Board jetzt mal die Quarterbacks und Running Backs ausgenommen, war er auf Platz 5. Deswegen hatte ich wirklich ganze Zeit Hoffnung gehabt, dass er noch fällt. Ja, wie gesagt, die Vikings haben es mir kaputt gemacht. Und deswegen muss ich jetzt mit einem Spieler gehen, wo ich sage, da hat der Draft für mich auch Tiefe. Eigentlich auf vermeintlich allen Positionen. Anton Harrison hätte ich jetzt auch gerne genommen, aber der hat mir zu wenig Right-Tackle-Potenzial. Ich muss Miles Murphy nehmen. Ihn hier an 24 noch zu bekommen, hätte ich nicht erwartet.
Miles Murphy, Edge-Defender von Clemson.
Damit haben wir drei Edge-Defender jetzt sozusagen an Bord. Josh Allen geht ins fünfte Jahr jetzt, glaube ich. Walker hat Potenzial, auch nach innen zu rutschen. Murphy hat auch eine gewisse Positionsflexibilität. Da kann man sich eigentlich nur freuen für die Defense. Wie gesagt, aber ich hatte auf Kalijah Kansi gehofft, das will ich nochmal sagen.
Gut. Sarah, Kalijah Kansi in eurer Division.
Ich finde es in Ordnung. Also er ist
Miles Murphy in unserer Division, Entschuldigung. Muss ich nochmal unterbrechen.
Ja, Entschuldigung. Oh ja. Oh, ja, ja, natürlich.
Ja, also ich finde ihn in Ordnung. Ist ein Spieler mit guten Maßen, also grundsätzlich schon mal gut ausgestattet. Er ist schnell, er hat gute Ankles und Hips. Bei ihm habe ich das Problem so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er könnte die Blocks besser setzen. Also irgendwie misst er meiner Meinung nach ein bisschen zu oft. Und bringt sich irgendwie immer in Kontakt, ohne dass es irgendwie notwendig ist, meiner Meinung nach. Was ich auf den Tapes gesehen habe, kann das dann einfach vielleicht nur blöde Tapes geschaut habe, keine Ahnung. Also rein von dem, wie er ausgestattet ist, hat er Potenzial. Es kommt halt jetzt drauf an, wie gut das Coaching ist und wie er dann letztendlich das in der NFL umsetzen kann. Aber ist okay.
Und die Texans?
Ja, wir verstärken halt die D-Line noch mal ein bisschen weiter. Der Pick ist für dahin, wo er gefallen ist, auf jeden Fall echt nicht schlecht. Aber ach, in der Division wird es eh nicht. Den halt drauf.
Okay, dann sind jetzt nach dem Downtrade voll mit den Giants jetzt doch die Chargers dran.
Ja. Servus, hi zusammen. Ich bin der Basti. Ich komme vom Blitztalk Podcast. Wir haben einen Podcast seit ein bisschen was über einem Jahr, sind da zu dritt, der Finn, der Dorian und ich. Reden leidenschaftlich gerne und ausgiebig lange über die Chargers. Ja, wer reinhören will, gerne. Wer so noch Infos zu den Chargers haben möchte, folgt uns gerne auf German Blitztalk. Da bekommt ihr alle Infos zu den Chargers, die ihr braucht. Genau, wir hatten das Glück, dass wir einen Trade-Partner gefunden haben, haben nach hinten getradet von 21 auf 25, haben dazu noch einen zusätzlichen Drittrunden-Pick bekommen, konnten das machen, weil wir keine wirklich dringenden Needs in unserer Starting O-Line oder in unserer Starting 11 Offense wie Defense haben. Prinzipiell schreien wir nach Offense, da vor allem Geschwindigkeit. Das wäre so eine Möglichkeit, sehe aber da auch genügend Potenzial in Runden 2 und 3. Tight End wäre eine Möglichkeit, aber ich entscheide mich für den Spieler, weswegen ich fast den Trade mit den Giants abgesagt hätte. Und zwar ist das Lucas Van Ness, Edge von Iowa, als Ergänzung zu Joey Bosa und Khalil Mack. Bosa war letztes Jahr lang verletzt. Wir hatten keinen wirklichen Edge 3. Das hat uns wehgetan. Er kann jetzt doch hinter den beiden lernen. Ein Jahr, das passt. Und 2024 sind die Verträge von Mac und Bosa so gestrickt. Und auch unser Capspace sieht so aus, dass wir uns wahrscheinlich von einem von beiden trennen müssen. Deswegen gehen wir hier mit den physikalischen Trades von Lucas Van Ness, die er hat, kann sich da noch ein Jahr vielleicht ein Stück weit aus dem Blickfeld noch rausstehen und kann da noch in Ruhe wachsen hinter den beiden und kann dann vor allem 2024 Starting Edge Rusher sein, aber uns jetzt auch schon nötige Tiefe geben und hätte nicht besser laufen können für uns.
Ja, dann befrage ich die Chiefs dazu. Hätte nicht besser laufen können.
Ja, also ich würde sagen, wenn das so im richtigen Draft auch passieren würde, dann wäre ich gar nicht so unglücklich, einfach weil ich mit dem Spieler nicht wirklich warm geworden bin. Edge-Verteidiger, die für mich überhaupt kein Band haben, finde ich relativ uninteressant, aber ich kann auch verstehen, warum andere Leute ihn mögen, ne? Also die Kraft, die Power von ihm, die ist schon besonders für mich jetzt. Also ich glaube, ich hätte ihn auch nicht an 31 gezogen, wenn er noch da gewesen wäre. Von daher bin ich mit dem Pick ganz gut, aber ja.
Okay, und die Raiders, haben die dazu auch eine Meinung, wenn sie noch da sind?
Ich glaube, die sind nicht mehr da, oder?
Okay. Ja, es ist durchaus möglich, wie ich vorhin ja gesagt habe. Wir alle haben noch einen Job neben unserem Hobby. Deswegen kann das durchaus passieren. Und wir sind ja nun auch schon eine Weile dabei. Deswegen geht es direkt weiter. An 26 wären jetzt die Dallas Cowboys dran.
So, America's ja, Team. Und, ja, die Dallas Cowboys entscheiden sich an der Stelle, denke ich, doch recht offensichtlich für Michael Mayer, Tight End aus Notre Dame. Wir haben unseren Best Blocking Tight End auf Twitter, Dalton Schultz, verloren. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen ja nachjustieren. Ich denke, ansonsten wäre vielleicht Kincaid noch eine Option gewesen, aber mit seinen Back Injury Issues ist das für mich einfach an der Stelle keine Option. Sanders wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber der hat für mich einfach keinen First Round Grade. Und deswegen muss es an der Stelle einfach mehr werden.
So, da geht der erste Tight End dieser angeblich historischen Tight End-Klasse. Ja, die Giants.
Ja, guter Pick, würde ich sagen. Mit Mayer für mich auch den besten Tight End in der Klasse genommen jetzt. Na, natürlich dem Ausfall von Schultz oder Wegfall von Schultz. Ein guter Pick, sollte vor allem Deck helfen, ein bisschen Sicherheit zu finden wieder. Von daher kann man so machen.
Ja, und die Eagles, was sagt ihr dazu?
Ja, erwartbar auch wieder hier, finde ich, guter Pick. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Tight End in der Klasse, aber wahrscheinlich der kompletteste. Und bei uns in der Division gibt es auch einiges zu blocken. Von daher sehr gut nachvollziehbar. Kincaid ist ja, glaube ich, eher so eine tiefere Waffe, fast eher ein Receiver. Und da haben die Cowboys ja auch ein paar gute, von daher Michael Mayer blocken, werfen, catchen, er kann eigentlich alles. Dalton Schultz ist, der Abgang tut weh und mit Michael Mayer neu an Bord tut er dann, glaube ich, nicht mehr so weh.
Man merkt irgendwie, dass der Diskussionsbedarf in den hinteren Runden nicht mehr so groß ist wie bei den ersten Picks. Nicht nur hinteren Runden, bei den hinteren Picks. Mal gucken, ob das so bleibt. Die Tempel, den
Backen. Sorry, Entschuldigung, ich hätte eine Frage.
Ja, klar.
Ich habe eine Frage an die Dallas Cowboys hier. Jetzt in dem Szenario sind ja die Bills von Pick 27 8 Picks hochgegangen, um Bijan Robinson zu wählen. Das ist mir jetzt auch selber gerade erst aufgefallen. War für die Cowboys Bijan Robinson hier ein Gedanke?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass im Draft Bijan Robinson, wenn er an 26 bzw. 27 dann da ist, ist er auf jeden Fall eine Option. Dann wird er wahrscheinlich von Jerry auch gepickt werden, aber ich glaube nicht, dass die hochgehen werden. Das hat Dallas die letzten Jahre eigentlich selten gemacht. Ich glaube, das letzte Mal sind sie hochgegangen für Tank Lawrence, das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen werden die einfach BPA gehen. Und was man so gehört hat aus Dallas direkt, war oder ist Mayer gerade auch der Frontrunner. Deswegen denke ich, wird das auch letztendlich so kommen. Bijan, geiler Spieler, ich hätte ihn gern, aber ich glaube nicht, dass er an 26 da ist.
Okay. Dann sind jetzt aber tatsächlich die Buccaneers dran nach Downtrade auf 27. So, wir haben dich ja schon öfters gehört.
Ja, hi, sorry. Jetzt mal richtig, ich bin der Tobi von Mike's Emotions, dem einzigen deutschen IDP-Podcast. Das heißt, so Defense eher eigentlich meine Stärke und ja, großer Buccaneers-Fan seit langem. Zur Buccaneers-Community, im Rahmen des München-Spiels hat sich da jetzt ein bisschen mehr entwickelt, da ist auch was in der Mache. Also, falls wer Interesse an Buccaneers hat, einfach dranbleiben, da wird bestimmt noch dementsprechend was kommen. Bis jetzt eine kleine, feine Community, die meistens nur über WhatsApp und Twitter miteinander vernetzt ist, sonst wird... nicht so, so groß aufgestellt und jetzt auch, glaube ich, nie das Interesse da war, was Größeres zu machen, weil wir sehr klein, sehr verstreut sind daher. Ja. Ja, zum Pick der Buccaneers, für die ist super gelaufen. Ich meine, wir brauchen mehr Picks. Wir haben sehr, sehr viele Spieler verloren, haben kaum Cap-Space. Daher müssen wir Picks generieren. Haben wir damit gemacht. Wir haben noch mit uns einen zweiten, Drittrunden-Pick reingeholt. Das ist immer Value. Ich halte dieses Jahr die Draft-Klasse für relativ tief, zumindest so in diesen ersten 3-4 Runden. Da kriegst du immer Talent mit, das dich weiterbringen kann. Und zum Glück ist noch ein Spieler da auf einer Position, wo ich sage, die nicht so tief ist. Und das ist die Tackle-Position. Und Anton Harrison ist halt eigentlich das passendste Prospect, das jetzt noch möglich wäre, weil Tristan Wirfs ist Right Tackle. Wir brauchen einen Left Tackle. Anton Harrison spielt zum Großteil oder hat zum Großteil Left Tackle gespielt. Man sagt ihm nach, dass er swingmäßig auch auf rechts mal gehen könnte. Nebenbei trainiert Tristan Wirfs auch schon auf links, was man hört, aber wäre natürlich ein Traum, Wirfs auf rechts zu behalten. Harrison, Plug and Play reinhauen da und ja. Vollkommen zufrieden, wie das Board gefallen ist.
Was sagen denn die Falcons dazu? Anton Harris.
Ich denke, es ist ein sehr kluger Pick auf jeden Fall. Wenn ich mir die O-Line so durchgehe von den Bucks, Walton ist, glaube ich, momentan bei euch. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, gesetzt als Starter.
Ja, es ist so eine Geschichte, man redet auch davon, Luke Gallicky, der das im College gespielt hat, da zu testen, wovon ich kein Fan bin, weil der schon mit Geschwindigkeit und Power Inside gegen auf Guard Probleme hatte, da weiß ich nicht, ob ich den Outside stellen würde.
Ja. Ja. Und ich denke, es ist niemals verkehrt, in die O-Line zu gehen, gerade in der ersten Runde, wenn du da wirklich dich massiv verstärken kannst. Die brauchen das auch wenn Baker Mayfield erfahren ist als Quarterback mittlerweile, aber du hast auch noch Kyle Trask dahinter, vielleicht gibt man ihm auch noch einen Shot so Mitte der Saison, wenn vielleicht eventuell es um nichts mehr oder nicht mehr so viel geht bei den Buccaneers, und ich finde das vollkommen gut und richtig stark von den Buccaneers, vor allem wenn man sieht, was die in den letzten Jahren für eine gute O-Line eigentlich immer hatten, das war ja die Stärke der Buccaneers.
Gut, und jetzt die Bengals an 28.
Ja, Board ist ganz interessant gefallen. Mein Nummer 1 Tight End ist noch auf dem Board. Mein Nummer 2 Tight End auch. Ich schaue aber eigentlich so auf die andere Seite des Balles, weil mir da einer ins Auge sticht, auf den ich gehofft habe. Und der mir tatsächlich in den Schoß fällt. Und zwar wird mein Pick Emmanuel Forbes, Cornerback von Mississippi State.
Kannst du es kurz begründen, warum?
Ja, Chidobe Awuzie, unser Nummer 1 Corner, hat sich verletzt letztes Jahr. Der kommt jetzt von der ACL zurück, ist auch ein Vertragsjahr bei ihm. Da musst du schauen, wie es ist. Auf der anderen Seite steht halt ein Rookie, also jetzt nicht mehr Rookie, mit Taylor Briggs. Forbes ist einfach für mich ein Playmaker. Er ist zwar schmal, aber er spielt nicht so. Er spielt größer und stärker, als er ist. Er ist, finde ich, ein Ballhawk. Er arbeitet im Run-Game mit. Ich finde, er tackelt. Also er sieht sogar aus, als würde er tackeln echt mögen. Der passt einfach perfekt zu Lou Anarumo, finde ich.
Okay. Dann darf ich direkt einmal die Steelers dazu befragen.
Ja, das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr interessant gefallen. Ich hatte damals drauf geschaut, was die Bengals machen können. Und ich hätte jetzt einen ganz anderen Corner eigentlich im Sinn gehabt, der für mich noch besser in die AFC North passt. Nichtsdestotrotz ist ein Cornerback-Need auf jeden Fall bei den Bengals da.
Und wir haben zumindest mal einen genommen, der nicht aus dem fraglichen Elternhaus stammt.
Aber ist bei euch einiges anderes fraglich. Deswegen, ich sehe tatsächlich nicht dieses physische Spiel, was du angesprochen hast. Ich denke trotzdem, dass er ein guter Coverage-Cornerback ist. Und ja, freue mich einfach darüber, dass hier ein bisschen gereached wurde, zumindest was mein Board angeht. Und ich hätte jetzt den anderen Cornerback genommen, dann hätte ich euch jetzt dafür noch mehr gehasst. Denn das wäre jetzt hier wirklich ein Steal auf meinem Board. Aber Ja, ich kann damit ganz gut leben und bin froh, dass ich nichts zu dem Tight End sagen muss, der auf dem Board geblieben ist.
Was sagen denn die Ravens?
Ja, also ich sehe das ein bisschen wie der Jonas. Ist auch für mich eher so ein Tag-2-Spieler mit Emmanuel Forbes. Es ist jetzt schön, dass Bateman und OBJ, Eli Apple und Emmanuel Forbes beide verbrennen können. Ich denke, es werden schöne Spiele nächstes Jahr. Und wie gesagt, die Cornerbacks werden definitiv mehr Aufgaben bekommen, mehr was zu denken bekommen, als in den vergangenen Jahren war. Und ich würde mich freuen, zu sehen, wie sie verbrannt werden.
Die Browns würde ich auch noch ganz kurz um die Einschätzung bitten.
Ja, hat mich jetzt auch überrascht. Ich habe tatsächlich hier noch einen O-Liner auf dem Zettel gehabt, der auch in die erste Runde gepasst hätte, der Need bedient hätte. Kincaid ist noch auf dem Board. Aber gut, Bengals haben jetzt gesagt, sie brauchen noch was fürs Defensive Backfield. Man kann ja vielleicht noch mal einen Satz kurz insgesamt sagen. Also die Tatsache, dass Steelers, Ravens und Bengals so spät picken, zeigt ja letztlich auch, dass da schon sehr viel Qualität vorhanden ist, weil sie eben alle eine gute Saison auch gespielt haben. Und die Bengals sind ja jetzt nicht so, dass sie irgendwo so große Löcher haben, dass sie völlig untergehen. Von daher kann man sich dann so einen Pick auch, glaube ich, erlauben.
Kincaid wäre übrigens nicht mein Tight End Nummer 1.
Ja, irgendwie ist es überrascht sehr, dass er noch auf dem Board ist, aber da können wir vielleicht ganz im Anschluss noch mal kurz was zu reden. Denn jetzt sind an 29 die New Orleans Saints dran, die ja ursprünglich auch nach einem Trade diesen Pick erst bekommen haben. Ich begrüße Ina.
Ja, hallo. Hallo in die Runde. Also ich bin Ina von den Saints Germany. Wir sind leider noch kein eingetragener Verein, aber es ist in Planung. Wir arbeiten dran. Ansonsten sind wir auf allen Plattformen vertreten, außer TikTok. Und wir haben auch einen, seit neuestem wieder unseren Podcast auf Twitch. Gut, also zu unserem Pick. Wir nehmen Defensive Tackle Brian Breese, wenn ich es richtig ausspreche, aus Clemson.
Brian Breese, ja, Aussprache ist auch immer so mein schönes Problem. Ich weiß es nicht.
Ich habe nachgeguckt. Einmal heißt es Brissay, ja.
Vielleicht sollte es irgendwann mal Lautschrift oder sowas noch dazu zu den Namen geben. Das ist immer meine Meinung.
Ich glaube, er selbst will Brissay ausgesprochen werden.
Ich habe keine Ahnung. Gut, ich würde auch gern mit Kaiser oder so angesprochen werden, aber naja. Ja, magst du den Pick kurz begründen, Ina?
Ja, er ist halt unglaublich athletisch. Und also erstmal ist klar, wir von den Saints, wir brauchen dringend Leute für die D-Line, Defensive Tackle, weil letztes Jahr oder sogar die letzten Jahre war eine Katastrophe mit der Run-Defense und auch beim Pass-Rush kam über die Mitte überhaupt gar keinen Druck. Also für uns steht eigentlich fest, die Saints müssen in der ersten Runde einen Defensive Lineman nehmen. Und ja, wie gesagt, Brian Breese ist ein toller Athlet. Der war, glaube ich, ein richtiger Star in der Highschool. Am College hat er etwas unterperformt, weil er eine Knieverletzung hatte und auch seine Schwester ist an Krebs gestorben, aber wir glauben, dass er in der NFL nochmal richtig angreift und ja, wir glauben, der passt zu uns.
Okay, dann frage ich direkt mal die Falcons. Passt der?
Ja, ich denke schon. Wenn die Saints eins brauchen, dann ist es irgendwas für die D-Line, ganz klar, was die alles abgegeben haben, jetzt diese Offseason oder abgeben mussten, durch ihre Cap-Situation, auch wenn es kein Cap-Space gibt in der Liga, das wissen wir alle, das ist ein Mythos. Ja, die haben alles verloren, dazu ihren D-Line-Koordinator Ryan Nielsen an uns und es ist ein absolut durchdachter Pick und Brian Breese wird da auf jeden Fall einen guten Effort geben.
Was sagen die Bucks?
Ja, ich bin ja ein großer Fan von ihm. Also er ist Defensive Tackle 2 bei mir. Klar, vor Kenzie. Daher leider gut, zu guter Pick. Ich habe mit Maisie Smith gerechnet, weil man ja immer so hört, dass Maisie bei euch höher im Kurs steht, da er ein bisschen größer, breiter, dicker ist für die Mitte. Aber Breese, also oder wie auch immer ausgesprochen wird, ich nenne ihn Breese, ist ein hochtalentierter Spieler, wenn der Verletzungen in den Griff kriegt, dann Riesenpotenzial.
So, den vorletzten Pick haben die Philadelphia Eagles.
Ja, sehr interessant. Man könnte jetzt hier natürlich auch ein bisschen was Wildes machen. Also Dalton Kincaid, wenn der an dieser Position noch da ist, hätte ich jetzt kein Problem damit. Ne? Also ein gewisser Dallas Goedert ist jetzt genau in dem Jahr, in dem er selbst dazu kam und ein Zach Ertz an die Seite gestellt wurde. Von daher würde gehen. Es gibt da noch Running Back Jahmyr Gibbs, gefällt mir auch sehr gut. Aber das sind auch alles Sachen, für die die Eagles jetzt nicht so bekannt sind. Von daher, ich habe auch damit gerechnet, dass die Saints an die D-Line gehen. Ich möchte auch an die D-Line gehen und Brian Breece wäre meine zweite Wahl gewesen, von dem, was jetzt noch da ist. Meine erste ist, und die nehme ich dann auch, ist Felix Anudike-Uzuma. Der Kollege der Chiefs hat, glaube ich, vorhin mal kurz von Bend gesprochen bei D-Linern und Bend ist Felix zweiter Vorname. Das hat er auf jeden Fall im letzten Vertragsjahr von Fletcher Cox, kann auch noch ein bisschen was lernen. Gefällt mir.
Den Namen muss ich tatsächlich noch ein bisschen üben. Felix Anu.
Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht, aber das wissen wir ja alle nicht. Ja, was sagen denn die Giants dazu?
Giants sind nicht mehr da.
Ah, Giants sind auch nicht mehr da. Dann frage ich die Cowboys.
Ja, also er hat es ja gerade schon angesprochen, so mit Fletcher Cox wird langsam alt. Den Spieler selber, bin ich ehrlich, habe ich mir so pre-draft-mäßig überhaupt nicht angeguckt, aber wenn Carsten damit zufrieden ist, bin ich das auch.
Okay. Gut, kommen wir zum letzten Pick, der ja ausnahmsweise Pick 31 ist. Kansas City Chiefs picken und mögt ihr euch erstmal kurz vorstellen? Also ich hoffe, ja. Sie picken es, es sei denn, sie traden.
Nee, wir traden nicht mehr, wir bleiben drin. Das ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Chiefs ihren Pick auf jeden Fall behalten werden, beziehungsweise wenn dann nur nach vorne traden werden, nach hinten, wird das wahrscheinlich nichts werden, weil man einfach in Kansas City auch picken wird. Mein Name ist Jakob, ich bin von den German Arrowheads. Wir haben einen Podcast auch, How About Those Chiefs, den mache ich mit zwei anderen Jungs. Und genau, das Board würde ich sagen, ist für die Chiefs gar nicht so schlecht gefallen. Natürlich hofft man immer, dass irgendwie so ein Spieler, den man irgendwie so in den Top 15 hat, doch vielleicht ein bisschen weiter nach hinten fällt. So bei Nolan Smith hatte ich so ein bisschen kurz die Hoffnung. Aber ansonsten, ne, also ich sag mal, hier mit Dalton Kincaid hat man einen Spieler, ich sag mal, Tight End ist nicht der größte in der Chiefs, offensichtlich. Da ist man natürlich mit Travis Kelce ganz gut aufgestellt. Aber der wird natürlich auch nicht jünger. Deswegen juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern, da glaube ich, so einen Kincaid zu nehmen. Ich glaube, ich muss aber dann trotzdem vernünftig bleiben. Ich glaube, die Chiefs haben auf Edge einen deutlich größeren Need noch. Die Offensive Tackles, die jetzt hier noch auf Board sind, die sprechen mich jetzt nicht mehr so extrem an. Jones ist ein interessanter Spieler, aber ich glaube, auf Edge gibt es da wirklich noch einen Prospect mit Will McDonald, den ich sehr, sehr interessant finde. Ich hatte es schon vorhin gesagt, ich stehe auf Spieler, die so einen gewissen Bend haben auch und eine gewisse Explosivität, die geht den Chiefs so ein bisschen ab, was ihre Edge-Rusher angeht, sowohl George Kalafdis als auch Charles Omeniu, ja, sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die explosivsten und bändigsten Typen zu sein. Und ich glaube, da hilft Will McDonald dann doch mal nochmal ganz gut weiter und ja, bringt so eine neue Komponente in den Pass-Rush der Chiefs hinein.
Also Will McDonald der Vierte geht an 31 zu den Kansas City Chiefs. Da frage ich dann jetzt mal die Chargers zu.
Ja, wenig überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass es jetzt der Pick wird, so wie das Board weitergefallen ist. Ist eine interessante Mischung mit Kalafdis und ihm jetzt. Ich glaube, man weiß als Offense, in welche Richtung von beiden man laufen will und in welche vor welchem man eher beim Pass-Rush bei langen Downs Angst haben muss. Ja, bei McDonald kommt sicherlich darauf an, wie er in der NFL dann sich gegen den Run bewähren kann. Und andersrum jetzt aus Chargers-Sicht, wie wir da vielleicht bei der Schwäche Nutzen draus ziehen können. Aber guter Spieler für die
Chiefs logischer Pick da. Und ja, die Defense der Chiefs, so jung, so viel Talent ist schon nicht unbedingt schön anzuschauen, vor allem wenn man auf der anderen Seite dann noch einen gewissen Patrick Mahomes hat, gegen den man spielen muss.
So, meine letzte Frage wäre, ich glaube, die Raiders sind nicht mehr da, richtig? Die sind nicht mehr da. Dann, ja, möchte ich gern jetzt das letzte Drittel noch mal kurz zusammenfassen. An 21 geht Jordan Addison zu den New York Giants nach Trade. An 22 geht Zay Flowers zu den Baltimore Ravens. Die Vikings picken an 23 Kalijah Kancey. Die Jacksonville Jaguars an 24 Miles Murphy. An 25 Lucas Van Ness zu den New York Giants. Michael Meyer als erster Tight End und einziger Tight End in der ersten Runde von Notre Dame geht zu den Dallas Cowboys. Anton Harrison, Tackle Oklahoma an 27 zu den Buccaneers. Die Bengals holen sich Cornerback Emmanuel Forbes von Mississippi State an 28. Die Saints, Brian, wie auch immer wir ihn aussprechen, Breesy, ich glaube, das wird jetzt sein Kampfname, wie auch immer man dich ausspricht, geht zu den Saints. Felix Anudike Uzoma an 30 zu den Eagles. Und die Chiefs picken, wie gerade eben gehört, an 31 Will McDonald, den vierten Edge von Iowa State. Ja, vielleicht darf ich noch kurz was sagen. Ich finde, hier war jede Menge Kompetenz versammelt. Da ziehe ich wirklich den Hut vor. Ihr wisst ja, wer nichts weiß, wird dann Commissioner. Sieht man ja in der NFL. So habe ich mir das auch ausgedacht. Es gab einen frühen Quarterback-Run. Es gab danach einen Tackle-Run. Und ganz auffällig ist, dass Dalton Kincaid aus der ersten Runde rausfällt. Alles Dinge, über die man vielleicht nochmal sprechen kann. Meine Frage an die, die jetzt nicht tatsächlich noch irgendwie zur Arbeit muss oder so, gibt es noch etwas, was ihr zu dem Draft sagen möchtet? Eindeutig nicht.
Also ich könnte nochmal einhaken. Ja,
gerne.
Wir hatten uns ja vorhin, oder ihr hattet vorhin die Frage gestellt, wegen Tyree Wilson, wie es kommt, dass er so gefallen ist auf dem PFF-Board. Wir hatten es auch jetzt gerade hier intern in unserem Chat nochmal besprochen. Gestern im Podcast oder vorgestern, ich weiß nicht, wann ich den gehört habe von PFF, da wurde nochmal gesagt von PFF, dass sie unzufrieden damit waren, dass seine Production erst in 2023 kam.
Gibt es noch weitere Anmerkungen, Rückmeldungen?
Also ich würde...
Mach du das mal.
Okay. Na, mach.
Na, nee. Der Gastgeber hat das Wort.
Ladies first.
Ich würde einfach mal großes Dankeschön sagen von seitens, weil wir ja eingeladen haben. Es war, Micho sagt das schon, super viel Expertise, wenn ich überlege, das erste Jahr, wo wir nicht alle oder nicht fast alle Picks irgendwie organisiert haben, haben wir inzwischen Felix. Doch alles. Und
danke.
Dementsprechend danke an alle. Und bezüglich Tyree Wilson finde ich interessant, weil Devin Witherspoon ja auch nur ein Jahr geliefert hat. Aber ja, es sei PFF gegönnt. Sie haben genug Erfahrung. Und genau, das noch von meiner Seite. Und jetzt, Daniel, darfst du.
Ja, das ist ja das Gleiche, was zum Beispiel auch Daniel Wright vorgeworfen wurde, der als Five-Star nach Tennessee kam. Man muss halt immer die Umstände sehen. Also Tennessee war halt, bis aufs letzte Jahr, war ja organisatorisch, tut mir leid, dass ich so sage, ein Sauhaufen. Und hatten jetzt, letztes Jahr, endlich mal Stabilität drin. Und dann kann halt auch ein Spieler, der halt jung ist, wir reden hier immer von Spielern, die so zwischen 20 und 23 sind im Normalfall, sind alles noch junge Menschen, die, wenn die nicht die Möglichkeit haben dürfen, sich noch zu entwickeln, dann weiß ich nicht, was gemeint, was man sozusagen noch anders machen soll. Nur ganz kurz, falls der Chiefs-Mensch noch da ist, schaut euch Matthew Bergeron an. Der ist tatsächlich für uns an 24 auch interessant. Tackle aus Syracuse. Einen zweiten Tackle könntet ihr auch noch gebrauchen. Ich finde den hochgradig interessant.
So, dann möchte ich mich jetzt auch als Commissioner erstmal bei allen bedanken. Bei jedem Einzelnen von euch, auch bei den Leuten, die natürlich jetzt nicht mehr da sind, ein großes, großes Dank. Ein spezielles Dank geht raus an Rico hier, meine bezaubernde Assistentin, die sich dann um die ganzen freien Picks gekümmert hat und wirklich die gute Fee im Hintergrund auch war. Auch tatsächlich für mich, weil ich eigentlich auch beruflich viel zu tun habe, die Organisation einen Großteil mitgenommen hat. Vielen, vielen Dank. An Tobi von uns, der heute leider nicht dabei sein kann, der aber unser Außenminister ist und wirklich die ganzen Kontakte geknüpft hat und hier alles dementsprechend auch immer wieder dafür sorgt, dass die Leute kommen. vielen, vielen Dank an alle, die zuhören, an alle, die sich diesen Mockdraft angucken. Sei gesagt, unterstützt eure Fanclubs, unterstützt eure Podcasts, unterstützt auch die Podcasts von anderen Franchises, hört durchaus mal rein, immer ist Expertise und hier in Deutschland ist es wirklich noch größtenteils so, dass Football Family ist. Gebt ein Like, bewertet mit Sternen bei Apple Podcasts, bei Spotify, gebt Kommentare, gebt einen Daumen hoch bei YouTube, macht alles sichtbar. Rico sagt immer so schön, Support ist kein Mord. Wenn ihr sogar Geld übrig habt, denn tatsächlich kostet sowas auch immer ein bisschen was, macht es über Patreon, wo auch immer. Dankeschön, ich sage Fins ab und an alle tschö, bis spätestens nächstes Jahr.
Good day and fuck the Steelers.